Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler und Vermittler. Leute, diesmal habe ich mir überlegt, bringen wir mal ein bisschen fachliche Würze in den Podcast mit rein. Über persönliche Erfahrungen, vertriebliche Erfolge und so weiter haben wir in letzter Zeit ein bisschen häufiger gesprochen. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, dass wir die fachliche Sichel, das Schwert, mit dem ihr alle unterwegs seid, schärfen können. Und dafür habe ich mir einen Experten für Experten geholt, den vielleicht größten Experten im Bereich Berufs- und Fähigkeitsversicherung, den es in Deutschland gibt, wenn nicht sogar den besten, den es dort gibt. Die Rede ist von keinem geringeren als Philipp Wenzel, aka Bupermann. Philipp, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Wunderbar, schön hier zu sein. Ich widerspreche mal nicht halt, weil ich weiß jetzt auch nicht, wer der größte Experte sein sollte, deswegen alles gut. Ja.
Gut, lass uns direkt einfach mal kurz starten mit deiner Person. Ich meine, den einen oder anderen wird es ja geben, der vielleicht noch nie was von dir gehört hat, wenn es ja unwahrscheinlich ist. Deshalb gib uns mal kurz ein Feeling. Wer bist du? Wie bist es dazu gekommen, dass du Experte für BU geworden bist? Und was ist deine aktuelle Tätigkeit?
Okay, alles klar. Also ich bin 44 Jahre alt. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, wohne in Kemna. Das ist in der Mitte von Gegend, das weit und breit gar nichts. Bayreuth wäre vielleicht in der Nähe. Ich war Lehrer für Deutsch und Geschichte und habe mir dann überlegt, welchen Beruf könntest du machen, der noch unbeliebter ist als ein Lehrer, und dann war es natürlich der Versicherungsmakler, ist klar. Und in dem Büro, wo ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass es halt da niemanden gab, der sich um Berufsunfähigkeit gekümmert hat, und deswegen sollte ich da dann einfach mal rausfinden, mit welchen BU-Versichern wir zusammenarbeiten können. Und weil ich nicht wusste, dass es so Sachen gibt wie Software oder Ascor oder halt Morgen oder was auch immer, habe ich dann mir gedacht, okay, du bist gelernter Historiker, also gehst du jetzt in die Quellenforschung, und habe dann angefangen, die Bedingungen zu lesen. Und wenn du halt Quellenforschung betreibst und du liest in den Bedingungen, das steht dann weitergehend im VVG, dann liest du das VVG, also das Versicherungsvertragsgesetz. Und wenn du da nichts findest, dann weißt du, musst du an die nächsthöhere Quelle gehen, dann gehst du halt dann ans bürgerliche Gesetzbuch zum Beispiel so. Und habe mich da so durchgequält halt und so eine Excel erstellt und verglichen, welcher BU-Tarif was kann. Und es war natürlich dann viel zu viel halt und überhaupt gar nicht das, was gewollt wurde. Aber es war halt an der Stelle dann schon klar, dass ich da ein bisschen, keine Ahnung, Bock drauf habe, halt ins Detail zu gehen. Und was für mich auch der Flash war, alle BUs sind gleich aufgebaut. Das war wirklich so dieses, weiß nicht, ob du A Beautiful Mind kennst, wo er dann plötzlich so die ganzen Zahlen im Raum sieht und sowas und plötzlich erkennt, wie das System ist und so. Und das war genau da, wo ich gemerkt habe, halt, Alter, du musst dir gar nicht alle Bedingungen merken, weil die sind alle gleich. Merk dir nur, was bei den verschiedenen Bedingungen unterschiedlich ist, und dann weißt du alles quasi. Naja, und dann hat es halt angefangen, dass ich im Maklermarkt irgendwie regional bekannt war und da dann immer wieder jemand gesagt hat, kannst du das vergleichen, kannst du das vergleichen? Und irgendwann hatte ich die Möglichkeit, ein Interview zu geben bei der Ascompact, damals war das. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie mal meine Ausbildung fertig, deswegen war das ganz witzig, ehrlich gesagt. Aber die hatten dann sofort Interesse, weil ich halt auch gesagt habe, so, ich kann es auch selber schreiben. Und deswegen habe ich dann das Interview selber geschrieben, und ich hatte auf jede Frage eine sauclevere Antwort und sowas. Und es ist halt geil, wenn du die Fragen selber schreibst und so. Und als ich dieses Interview draußen hatte, war es dann wirklich so, dass ich dann die nächste Nacht halt dann irgendwie so schweißgebadet aufgewacht bin und mir gedacht habe, Alter, ich möchte nicht irgendwann im Altenheim sitzen und mir denken halt, weißt du noch damals den einen Artikel in der Ascompact, das war geil. So, mir war klar, ich möchte da mehr machen und nicht der Typ sein, der einmal diesen einen scheiß Artikel hatte. Und habe dann alle Zeitschriften angeschrieben, die es gibt, alle Fachmagazine und alle. Und das Versicherungsjournal hat geantwortet als einziger. Und da habe ich dann angefangen, regelmäßig BU-Bedingungen zu besprechen. Dann haben die Versicherer gesagt, hör auf damit. Wir wollen nicht, dass die Leute wissen, was da drin steht. Und irgendwann kamen sie so weit, dass sie dann gesagt haben, halt, na gut, wenn du glaubst, du kannst es besser, mach es halt selber. Und dann kam halt Produktentwicklung. Dann habe ich mit Rückversicherern gesprochen. Dann wurde es immer mehr. Und irgendwann war es halt einfach so ein Experte. Und ach ja, genau. Und dann schon 2015 oder sowas kam dann der Wolters Kluwer Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich ein Fachbuch schreiben möchte zur Berufsunfähigkeit. Das habe ich dann gemacht. Die kam im Oktober raus, war im Dezember ausverkauft, die erste Auflage. Dann kam die zweite und dritte Auflage, ist auch schon alles ausverkauft. Und der Wolters Kluwer Verlag hat seinen Versicherungsteil mittlerweile eingestellt. Deswegen gibt es keine weiteren Auflagen mehr. Aber 2020 habe ich dann für Norbert und die Fondsfinanz dann einen BU-Leitfaden geschrieben, der dann öffentlich verfügbar war und der auch aktualisiert werden kann und den ich tatsächlich im Moment gerade heute fertig aktualisiert habe und ins Lektorat gegeben habe. Und ja, ich weiß nicht, dann war es irgendwie klar, dass ich BU-Experte bin und jetzt bin ich seit diesem Jahr nichts anderes mehr als BU-Experte für die Fondsfinanz.
Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was ich mir gerade so die ganze Zeit dabei gedacht habe, ist, also man wird ja nicht in die Quellenforschung gehen und jedes Bedingungswerk lesen und dann nochmal irgendwie das VVG lesen und dann nochmal irgendwie ins BGB gehen und das danach lesen, wenn man da nicht irgendwie einen Anreiz oder eine Motivation dahinter hat. Also gab es da irgendwie einen persönlichen Vorfall, irgendwie irgendwas in der Familienhistorie, was die Leidenschaft für das Thema BU geweckt hat oder wie kam es dazu, dass du dich mit dieser eigentlich trockenen Materie so tief auseinandergesetzt hast?
Das ist so ein allgemeiner Fehler bei mir im Kopf. Und zwar kann ich immer nur 10 von 10. Das ist leider so halt. Wenn ich irgendwas halb mache, dann ist das scheiße. Und das hat mich ganz schön viel Geld gekostet damals, als es noch CDs gab. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit erinnern kannst und so.
Dunkel, ja.
Wenn ich da irgendeinen Künstler entdeckt hatte und sei es nur ein Song, dann wollte ich das immer ins Gesamtwerk einordnen und habe mir dann all seine CDs gekauft. Und das kann dich dann echt, das kann dir das Genick brechen, wenn du dann so plötzlich so einen Bob Dylan-Song magst und sowas und der hat dann irgendwie 70 Alben oder sowas rausgebracht, dann ist es halt teuer. Also ich kann nur, also wenn ich irgendwo mir denke, ich möchte da eine fundierte Meinung dazu abgeben, halt, dann muss ich das gesamte Ding kennen und wissen. Ansonsten halte ich lieber das Maul. Weil das, ja, ich kann das halt nicht, dass ich dann irgendwie das so Halbseiten mache. Deswegen habe ich tatsächlich die ganzen Bedingungen damals gelesen und das VVG und die Kommentare, ey, warte mal, das hier ist zum Beispiel der Prills-Martin,
Ja.
ne? Das ist ein so ein Kommentar. Da gibt es auch noch das Münchner Anwaltshandbuch, das ich gelesen habe, oder eben hier vom Neuhaus, das Ding halt, oder der Loschet, den gibt es auch noch und so. Und da habe ich hier halt die ganzen Dinger stehen und sowas und das habe ich alles mal gelesen, einfach um zu wissen, wie jetzt dann in dem Fall bei den Kommentaren ist es ja so, das sind Gerichtsurteile und Kommentare zu den einzelnen, also zum VVG zum Beispiel. Und da hast du dann eben, wie die momentane Rechtsprechung ist, damit du halt auch sagen kannst, wenn dich jemand irgendwie fragt, wie sieht's aus, wenn ein, keine Ahnung, Student BU wird und der wird dann nicht BU als Student, aber in dem, was er später mal mit dem Studium erreichen würde, ist er dann BU. Ne?
Das sind spannende Fragen. Und
Ja,
wird das?
natürlich ist er, also natürlich, ja, ist BU halt, weil dann ist es nicht die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, sondern das, worauf das abzielt. Ne? Und weil es gibt eigentlich so gut wie keine Studien, die auf nichts abzielen. Ne? Das ist immer der Zweck, dass du dann später mal deinen Lebensstandard damit halten kannst und sowas. Und das prägt dann das Ganze. Und deswegen ist das der zu prüfende Beruf, der damit reinspielt. Du kannst aber auch BU sein, wenn du als Student BU bist, aber nicht in dem, was du später mal machen möchtest. Da bist du genauso BU. Aber da fällt mir keine Krankheit ein, wo das sein könnte, wenn ich ganz ehrlich bin halt. Aber
Ja gut, ganz so tief in
möglich
das
ist alles.
Fachliche wollen wir hier vielleicht auch gar nicht
Ja, Entschuldigung.
rübergehen.
Klar.
Vielleicht an der einen oder anderen Stelle wird sich vielleicht noch die eine oder andere der ein oder andere fachliche Deep Dive ergeben. Aber was mich persönlich jetzt interessiert, du hast doch schon auch Spaß dran, oder? Weil so wie du das gerade beschrieben
Ja,
hast,
klar.
klingt das nach so einer Zwangsstörung so.
Ja, naja, klar, das trifft vielleicht sogar ein bisschen halt, ne? Aber das Coole ist halt, wenn du einmal auf den Trichter kommst, dass du damit wirklich Menschen hilfst, so, weißt du? Dann ist es so ein richtig cooles Ding. Also ich fand auch so Sachversicherung irgendwie geil, weil du da halt total viel machen kannst mit Sonderkonzepten und da kann jeder Depp kann dann irgendwie sagen, ich mache da jetzt ein Konzept für das Haus und was das ist ganz leicht und so. Das ist in der BU nicht so leicht. Aber da war es mir immer irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, dann brennt halt das Haus, das ist ja scheißegal, dann kaufst du halt ein neues oder halt mietest oder sonst irgendwas. Also das ist niemals so existenzbedrohend, wie wenn dein Körper versagt. Und das ist das Allerallerschlimmste. Und du bist halt komplett am Arsch. Und deswegen ist auch in der Beratung, das ist eine ganz andere Situation, wenn du weißt, du musst jetzt echt aufpassen, auch auf dich selber als Vermittler, Weil in dem Moment, wo er seine Berufsunfähigkeit, wo er seine Berufsfähigkeit verliert, kennt er keine Freunde mehr. Ja? Also in dem Moment wird er auch vor Gericht gehen, weil seine Existenz ist bedroht. Und dann wird alles auf den Prüfstand gesetzt, was du da gestellt, was du halt gemacht hast. Ja? Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, mit welcher Genauigkeit du bei manchen Themen halt rangehen musst und worauf du achten musst halt, weil es geht um die Existenz von Menschen. Ja, und du willst halt unbedingt vermeiden, dass am Ende nicht gezahlt wird, weil ein Fehler gemacht wurde.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr weise, würde ich sagen. Also seit ich in die Finanzdienstleistung eingestiegen bin, wurde mir schon immer von überall, von jeder Seite gesagt, dass die BU eigentlich mit die wichtigste, wenn nicht sogar die wichtigste Versicherung überhaupt ist. Siehst du das ähnlich?
Absolut, absolut. Also das Ding ist halt, du kannst, wie gesagt, Auto, Haus, alles absichern, wie du willst. Aber du bezahlst es alles von dem, was du halt stirbst, was du halt immer wieder einnimmst, halt durch deine Arbeitskraft. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sagen können, halt, ich kann jetzt von 40% meines Einkommens leben. Ja? Und das ist
Aber
auch, Entschuldigung.
trotzdem ist es ja so, dass nicht jeder Haushalt in Deutschland berufsunfähigkeitsversichert ist.
Ja,
Weißt du,
tatsächlich.
kannst du dir
Man
vorstellen,
geht
woran das
ab.
liegt?
Absolut, absolut. Also man spricht davon, dass also zwischen 25 und 33% etwa haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, der Rest hat keine. Und es leuchtet mir auch komplett ein, weil keine alte Sau weiß, was eine Berufsunfähigkeit ist. Und es gibt niemanden, der jemanden kennt, der berufsunfähig ist, weil keiner morgens aufsteht und sagt, oh, ist ein geiler Tag, heute fühle ich mich sehr berufsfähig. Und es gibt auch keinen, der irgendwie nicht mehr in die Arbeit geht, weil er dann sagt dann seinen Leuten so, oh, ich bin so berufsunfähig halt wegen Rücken und so. Sondern der sagt halt, Alter, mir tut's weh und ich kann nicht mehr arbeiten, fertig. Wenn du den Leuten aber klar machst, dass genau dieser Zusammenhang, du kannst nicht mehr arbeiten aus gesundheitlichen Gründen, das ist berufsunfähig, dann wissen die auch, okay, alles klar, das ist irgendwie was wichtig ist.
Also würdest du sagen, liegt quasi irgendwo so ein bisschen an der mangelnden Aufklärung im Markt? Weil, also wenn ich
Absolut.
jetzt die Zahlen höre, 25 bis 33% haben überhaupt eine BU, das heißt noch nicht, dass sie eine gute
Ja.
haben, sondern generell mal irgendeine.
Ja.
Das heißt jetzt noch nicht, dass sie richtig konfiguriert ist, dass die richtige Absicherungshöhe drin ist, das richtige Ablaufalter drin ist, sondern die haben grundsätzlich erstmal eine. Und über 70%,
Ja.
sage ich mal, habe ich keine. Dann ist es ja eigentlich für uns Vermittler ein riesiges Potenzial, was man erschließen sollte, oder?
Ich würde ein Drittel, würde ich, also wenn wir jetzt sagen, ein Drittel hat eine BU,
Ja.
ein Drittel kann sich die BU nicht leisten. Das ist ein interessanter Markt, weil wir da Alternativen verkaufen können. Und ein Drittel ist zu krank für eine BU. Und auch da brauchen wir Lösungen irgendwann irgendwie. Geht langsam in eine gute Richtung, aber es ist halt immer auch dann an der Stelle gefährlich fürs Kollektiv, immer wenn du den Einzelnen halt irgendwie bevorzugst an der Stelle. Aber es ist einfach so, dass wir, also gerade bei denen, wo es zu teuer ist, die BU, da haben wir großes Potenzial, da gute Lösungen zu finden mit dem, was schon vorhanden ist. Und alle, wie du schon gesagt hast, gerade die, die schon eine haben, die verstanden haben, BU ist wichtig, da zu prüfen, ob die eigentlich nur Quatsch versichert haben. Und das glaube ich jetzt nicht mal, dass es bedingungsgemäß irgendwie quatschig ist und sowas, weil schon seit langem gibt es nicht mehr so schlechte BUs, dass du was falsch machen kannst, sondern wo in der Beratung halt einfach ein massiver Fehler gemacht wurde. Und das ist, kannst du dir denken, die Rente wurde zu niedrig gewählt. Und es gibt halt keine dümmere Versicherung als eine BU, die einen Bedarf von 3.000 € hat und du verkaufst nur 1.500, weil mehr will er sich gerade nicht leisten. Und das ist dann so bescheuert, weil du halt, stell dir mal den Leistungsfall vor, dann sagt er, hey, ich bin BU, dann ruft er beim BU-Versicherer an und sagt, hallo, ich bin BU, die sagen, sag nichts, ich prüfe nicht, ich glaub's dir, ich überweise sofort Geld. Und dann bekommt er jeden Monat sein Geld und alles ist geil, aber es sind halt 1.500 € zu wenig, jeden Monat. Und dann hat er vielleicht sogar Erspartes irgendwie mit 20.000 € oder sowas auf der Seite, aber nach einem Jahr ist da halt dann einfach Ende, ja? Und dann ist er pleite. Und dann hat er eine Versicherung, die einfach nur gekonnt hat, dass er ein Jahr später pleite ist. Und das ist scheiße halt. Da musst du was tun.
Okay, das ist auf jeden Fall ein definitiv spannender Markt. Also über die Alternativen würde ich auf jeden Fall auch nochmal mit dir sprechen. Was ich jetzt allerdings gerne mal mit dir besprechen würde, ist, also wenn wir jetzt, sage ich mal, so ein riesiges Potenzial haben von, sagen wir, ein Drittel, die sich's leisten können. Okay, sprechen wir jetzt nur mal von denen, die sich's leisten können. Was sind dann aus deiner Sicht so die geilsten Vertriebsansätze? Weil häufig habe ich in der Vergangenheit beobachtet, dass die Vermittler, egal ob jetzt im Strukturvertrieb oder als Makler, die Wichtigkeit einer BU verstanden haben für sich selbst, Aber häufig fehlt es einfach an, keine Ahnung, Eloquenz, Verkaufsfähigkeit, wie auch immer, um das auch dem Kunden zu transportieren. Also hast du da Best Practices, wie man Leute darauf ansprechen kann, wie man das in der Beratung ansprechen kann oder wie man einfacher zum Ziel kommt, im Sinne von, dass man den Kunden richtig zum Thema BU beraten und letztlich auch abschließen kann?
Ja, klar. Also grundsätzlich ist es so halt, ich glaube nicht, dass das Produkt auch bei den Vermittlern großes Vertrauen genießt, weil auch die Vermittler Angst haben vom Leistungsfall. Weißt du, wie ich meine? Also auch bei den
Okay.
Vermittlern ist es so, dass sie dann sagen halt so, im Leistungsfall ja, der Versicherer, der macht dann schon irgendeinen Scheiß und dann zahlt er nicht, das ist schon scheiße, er macht einen Rechtsschutz dazu. So, ja. Und das liegt aber nur daran, dass keine alte Sau weiß, was im Leistungsfall passiert. Und deswegen haben wir da Angst. Also wir haben Angst vor allem, was unbekannt ist. Deswegen die Monster unterm Bett halt und die Dunkelheit und sowas, haben wir Angst davor. Ja, und so haben wir auch vom Leistungsfall Angst. Aber wenn du einmal weißt, was da passiert, und ich sag's dir mal, es sind nur drei Dinge, die du machen musst im Leistungsfall, nämlich erstens eine Krankheit nachweisen. Das macht der Arzt, musst du überhaupt nichts machen. Der Arzt sagt, du hast die und die Krankheit und die hast du jetzt schon seit 6 Monaten. Dann musst du eine Tätigkeitsbeschreibung machen und die ist halt relativ tricky, weil du an der Stelle eben einfach mal mit dem Kunden durchgehen musst. Also pass auf, du gehst morgens ins Büro, Kaffee ist gemacht, du setzt dich hin. Was machst du jetzt? Und dann musst du aufschreiben halt, was macht er im Sitzen, was macht er im Stehen, was macht er im Gehen, was unter psychischer Belastung, was unter Stress, und so weiter und so fort. Und das machst du dann halt, schreibst du auf, wie viele Minuten und Stunden der das alles macht. Und dann musst du im dritten Schritt einfach beweisen, dass du in diesen Tätigkeiten zur Hälfte eingeschränkt bist aufgrund der Erkrankung, die du hast. Ja? Und noch besser ist, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja so wahnsinnig asozial mächtig. Die leistet ja in Fällen, wo es gar nicht muss, ehrlich gesagt. Aber die ist halt echt so gut. Es ist nicht mal so, dass du in deinen Tätigkeiten so eingeschränkt sein musst, sondern es reicht aus, wenn du im Arbeitsergebnis so eingeschränkt bist, dass du nicht mehr kein sinnvolles Arbeitsergebnis mehr erzielen kannst, heißt. Ja? Und wenn ich dir da als Beispiel mal sage, halt, okay, pass auf, du nimmst einen Bäcker, der ist angestellter Bäcker und der macht jeden Tag 1000 Brötchen und verkauft die dann. Das ist seine Aufgabe. Der arbeitet angestellt in der Bäckerei und der geht jeden Morgen, geht er von der Verkaufsstube runter in die Backstube über die Treppen und backt da seine Brötchen. Jetzt stell dir mal vor, der kann aufgrund einer, keine Ahnung, der hat Gicht oder sowas halt und kann deswegen nicht mehr kneten und kann den Teig nicht mehr kneten, kann also keine 1000 Brötchen backen. Okay? Dann ist er BU. Nächstes Szenario, Hände sind wieder gesund, kann 1000 Brötchen kneten und backen, aber seine Knie sind kaputt, weshalb er nur die Treppen steigen kann, wenn er sich am Geländer festhält. Also kann er die 1000 Brötchen nicht die Treppe hochtragen und verkaufen. Also ist er berufsunfähig. Okay? Und jetzt war er auf einer Grillparty und hat gesagt, halt, Alter, ich weiß, wie Feuer angeht. Und hat Spiritus rein und sowas, hat sich das Gesicht verbrannt und ist entstellt. Okay? Der backt die Brötchen, der bringt sie hoch, der legt sie aus. Die Leute kommen in den Laden, sehen ihn und kaufen dann nicht bei ihm, weil er entstellt ist und nicht dem entspricht halt, wo sie gerne einkaufen würden und sich wohlfühlen. Okay? Also kann er auch keine 1000 Brötchen mehr verkaufen wie vorher. Also ist ein sinnvolles Arbeitsergebnis auch nicht möglich, obwohl er in den Tätigkeiten eigentlich null eingeschränkt ist. Aber das Arbeitsergebnis ist aufgrund einer Erkrankung eingeschränkt. Zack, ist er auch berufsunfähig. Also eigentlich ist Berufsunfähigkeit nur der Nachweis, dass kein sinnvolles Arbeitsergebnis aufgrund irgendeiner Erkrankung möglich ist. Ja?
Das ist krass,
Und wenn
weil
das.
das habe ich so
Ja?
auch noch nie gehört.
Naja, genau, weil die Leute immer sagen halt, ja, der kann vorher 8 Stunden arbeiten und wenn er jetzt keine 4 Stunden mehr arbeiten kann, dann wird geleistet. Aber beweis doch mal, dass jemand nur noch 4 Stunden arbeiten kann, Alter. Das ist
Ja.
total bescheuert. Dann geht es darum, nee, der könnte da noch das die Minute machen oder sowas. Anderes Beispiel. Du bist Versicherungsvermittler der alten Schule, der jeden Tag immer zu den Kunden fährt. Okay? Du fährst, ich sag, 15% deiner Arbeitszeit bist du im Auto und fährst rum. Okay? So, jetzt hast du eine Depression oder irgendwas, aber du kannst mit Medikamenten bekommst du es in den Griff, aber du darfst nicht mehr Auto fahren aufgrund der Medikamente. Okay? Dann würdest du über die Zeitbetrachtung sagen, okay, 15% der Zeit kann er nicht mehr ausüben, aber über 50% kann er noch arbeiten, also alles gut. Aber wenn er nicht zu den Kunden fährt, da keine Beratungsgespräche hält, dann muss er keine Angebote erstellen, dann muss er keine Verträge zeichnen, dann muss er nicht mit den Versicherern diskutieren, wie das jetzt dann konzeptionell gemacht wird, hat alles, was eigentlich die Aufgabe ist, fällt weg, weil er nicht zum Kunden kann. Also ist er zu 100% BU, obwohl er in der Zeit nur 15% eingeschränkt ist. Ja? Und das, wenn die Vermittler verstehen würden, dass der Leistungsfall nicht irgendwie so ein Hexenwerk ist und das, oh, wie geht es und so, dann kannst du auch dem Kunden sagen, nee, pass auf, in deinem Fall kann es durchaus passieren, dass du BU wirst. Ja? Weil wenn dann jemand kommt und sagt, ich arbeite im Büro und dann kann mir nichts passieren und so, was soll mir schon passieren im Büro? Dann kannst du sagen, ja, halt doch's Maul. Es geht ja nicht darum, ob du dich jetzt hier im Büro verletzen kannst, sondern darum, ob irgendwas passieren kann, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Und wenn du dann noch sagst, halt, okay, 30% sind Psyche, 20% sind Krebs, dann hast du 50% der Leistungsfälle, wo es scheißegal ist, welchen Beruf du ausübst. Du bist BU, egal wo, auch im Büro. Und zu guter Letzt ist das andere Ding. Es geht bei Versicherungen nicht darum, wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert, sondern wie schlimm ist es, wenn es passiert. Denn auch das, und jetzt kommen wir zu dem Thema eigentlich halt, ne? Deswegen diskutiere niemals mit Kunden über Bedingungen oder irgendwas, was deine Kompetenz anzweifeln würde, sondern schaff Vertrauen, zeige ihnen, dass du kompetent bist. Wie schaffe ich Vertrauen? Ich sage dem Kunden immer, pass mal auf, eins musst du über Versicherungen wissen, die BaFin lässt nur Versicherungen zu, die Gewinn machen für den Versicherer. Der Versicherer macht Gewinn. Bedeutet auf der anderen Seite, du halt nicht. Ja, also du kannst, es gibt für dich keine renditestarke Versicherung. Und die Leute denken immer so, ah geil, ich mache eine Zahnzusatz und wenn ich dann einmal im Jahr irgendwie mir die Zähne machen lasse und hier so professionelle Zahnreinigung und so, dann habe ich es fast schon wieder drin. So, ja. Wenn du jetzt dieses Scheißgeld auf die Seite legst, dann kannst du es selber leisten, Mann. Ja, weil eine gute Zahnzusatzversicherung kostet wahrscheinlich auch 20, 25 € im Monat. Und wenn du dann irgendwann mal Implantat willst, dann willst du es ja wirklich. Und wenn du die 5.000 € dafür auf der Seite hast, das ist besser, als wenn du dann sagst, geil, zahlt dir die Versicherung jetzt 80% davon. Ja? Also spar dir jede Versicherung, die du nicht brauchst. Aber bei der BU ist die einfache Frage, und das frage ich dich jetzt, kannst du von 40% deines Einkommens leben?
Nee.
Ja, und nee, geht nicht. Na, weil 40% ist das, was du maximal von der Erwerbsminderungsrente bekommst. Und deswegen musst du dieses Risiko versichern, weil wenn es passiert, bist du am Arsch. Und dann ist es auch egal, ob die Statistiken sagen, ist ja nur einer von vier. Ja? Oder wenn du sagst, ich arbeite im Büro, dann ist es vielleicht einer von zehn. Ja? Aber wenn du derjenige bist, dann ist es scheißegal, du bist halt. Und wie wahrscheinlich es ist, das berechnen ja die Versicherer und deswegen zahlst du auch weniger, wenn du im Büro arbeitest. Ja? Und ja, und wenn wir bei der Bürosache noch abschließen, eine Sache, wenn ich noch sagen darf, Entschuldigung, ich laber schon die ganze Zeit. Eine Sache ist da noch halt, die wichtig ist. Die müssen verstehen, es geht nicht darum, ob er sich da verletzen kann, sondern ob er dann nicht mehr arbeiten kann. Und deswegen ist es zum Beispiel der Uhrmacher, der hat das gleiche Verletzungsrisiko wie jeder andere Bürojob so. Ja, ob das sich mal sticht oder sowas, das macht jetzt nichts aus. Aber wenn der einen Tremor in der rechten Hand hat, dass er so leicht zittert, dann ist der 100% BU, während du noch deine Podcast machen kannst oder ich noch tippen kann und was weiß ich was, das schränkt mich da nicht ein. Und darum geht es eigentlich. Deswegen ist auch der Sprengmeister ist nicht deswegen so teuer oder nicht versicherbar, weil der halt mal in die Luft fliegen kann, weil der ist halt nicht BU, wenn er in die Luft fliegt, das schwöre ich dir. Ja? Aber der hat halt den wahnsinnigen psychischen Druck und schon Kleinigkeiten können ihn aus der Bahn werfen, dass er sagt, ich bin raus, ich mache den Job nicht mehr, ich kann das nicht mehr.
Ja,
Ja?
ja, ja.
Und das macht es so teuer. Nicht, weil da eine hohe Verletzungsgefahr wäre.
Also ich würde jetzt fast schon Fünfer drauf wetten, dass 9 von 10 Leuten, die diesen Podcast gerade anhören, das nicht wussten. Weil auch ich habe mal die Definition gelernt, dass du, dass Berufsunfähigkeit per Definition bedeutet, dass du deinen zuletzt ausgeübten Beruf über eine Dauer von mindestens 6 Monaten zu mindestens
Richtig?
50% nicht mehr ausüben kannst.
Ja,
So.
korrekt.
Und jetzt kommst du und sagst, ja, das Endergebnis zu 50% nicht erreichen können, ist ja auch schon BU. Ne?
Ja,
Also
genau, ganz korrekt.
letztlich, wenn ich das richtig verstehe, dann möchte ich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wenn ich das
Ja,
richtig
gerne.
verstehe, dann könnte ich ja, sagen wir, ich habe einen Bürojob und ich habe irgendwie, keine Ahnung, mir geht es nicht gut im Kopf, depressiv, was weiß ich nicht was, dann könnte ich ja immer noch 8 Stunden lang ins Büro kommen. Kann mich aber keine Sekunde konzentrieren, weil ich mir die ganze Zeit Sorgen
Genau.
darüber mache, was in meinem Leben passiert. Und von diesen 8 Stunden Arbeitszeit habe ich effektiv vielleicht nur 2 Stunden produktiv gearbeitet
Ganz
und das
genau.
Unternehmen leidet darunter. Dann wäre das theoretisch, wenn es nachweisbar ist, ein BU-Fall, oder?
Ganz genau. Das ist also ein noch besseres Beispiel ist dann immer Krebs, weil die Leute sagen halt, ja, auch in der Chemo kann ich ja dann immer noch leicht arbeiten und so. Aber du kannst dich halt nicht konzentrieren und das musst du in jedem Job, der irgendwas ist, musst du konzentriert arbeiten können. Wenn du das nicht mehr kannst, dann ist alles wurscht, weil das war wieder so, ich hab jetzt diesen Leitfaden neu geschrieben und sowas und ich hatte vor ein paar Tagen echt Fieber. Und ich habe jetzt dann nochmal alles durchgelesen und dann waren diese Passagen, die ich im Fieber geschrieben habe, die konntest du löschen halt, weißt du, weil das einfach so, ich habe da so den ganzen Tag gearbeitet und mir gedacht, boah, voll das geile Zeug, was du schreibst, das ist ja genial und so. Und dann habe ich es durchgelesen und mir gedacht, Alter, das ist so ein Fiebertraum, Alter. Ja, und das ist genau das Ding halt, wenn du nicht konzentriert arbeiten kannst, bist du halt BU, wenn das 6 Monate dauert.
Ja,
Ne?
das ist eigentlich auch schon die geilste Verkaufsargumentation, die man dem Kunden gegenüber haben kann. Also wenn man das jetzt, glaube ich, mal richtig
Absolut.
verstanden hat, dann kannst du ja sagen, hey, guck mal, also auch als Arbeitgebersicht, also man muss es ja nicht immer nur aus der Versicherersicht betrachten, sondern auch als
Super cool,
Arbeitgebersicht,
ja.
so kannst du ja den Kunden fragen, so wie lange wird dein Arbeitgeber dich noch behalten, wenn du nur noch 20% Leistung bringst?
Ja, okay, genau, genau so. Umgekehrt, wenn du aus Arbeitgebersicht sagst, hey, mach bitte eine BU in der BAV, ja, dann kannst du ihm auch sagen, du pass auf, was glaubst du, wie viele Leute du hast? Bei uns war es dann auch halt irgendwie, Heizung wurde ausgetauscht und so. Und ein Typ war dabei, der saß den ganzen Tag auf dem Spezikasten und hat geschwitzt. Und hat halt nichts gemacht, so, weil der halt einfach nicht mehr konnte. Der war zu alt, zu fertig. Und der wurde aber durchgezogen von den anderen. Wenn der jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung hätte, dann könnte der schon halbtags weiterarbeiten halt und so und seine BU zusätzlich beziehen. Oder noch geiler, der schult um irgendwas in seinem Betrieb zu machen auf einer Führungsebene. Und die geilsten Führungskräfte sind doch wohl bitte die, die halt alles durchgemacht haben, halt von der Pike auf. Und das, wenn du dem Arbeitgeber sagst, halt, du kannst entweder Leute, die unproduktiv arbeiten, loswerden quasi halt, weil die da bloß noch halbtags arbeiten und die BU-Rente nebenbei beziehen, oder eben du kannst mit denen eine Umschulung finanzieren, weil die dann eben in dem Moment, wo sie umschulen, im alten Beruf sind sie BU, können sie umschulen, bekommen die BU-Rente weiter, bis die ein höheres Gehalt bekommen im neuen Job, beziehungsweise bis zu 80% halt, die Regelung kennst du vielleicht. Und dann passt alles wieder. Ne? Also bei Arbeitgebern auch Riesenargument. Bei Arbeitnehmern, also ich empfehle immer, erzähl zwei, drei Beispiele halt, was BU bedeutet und dann sind die eigentlich halt relativ begeistert. Also das mit dem Bäcker funktioniert gut. Bei Bürokräften, da ist es wirklich so, das ist ein Fall, den ich hatte. Die hat in der Gemeinde gearbeitet und hat jeden Morgen aus der Poststelle die Post geholt, also die Akten geholt, die sie bearbeitet und hat die dann hochgetragen in ihr Büro. Ja? Und jetzt konnte die aber aufgrund einem Knieschaden halt wirklich nur noch mit am Geländer festhalten laufen und konnte diese Akten nicht mehr hochtragen. Deswegen war die 100% BU. Was ist das Ende vom Lied? Die fragt den Kollegen, ob er es für sie tragen kann und der macht es. Aber sie ist 100% BU, weil der Versicherer muss so tun, als hätte sie niemanden gefragt. Weil sie ist ja nicht weisungsbefugt. Deswegen darf der Versicherer sie nicht umorganisieren. Sie ist Angestellte. Deswegen bekommt die volle BU-Rente, obwohl sie das gleiche arbeitet wie vorher und hat einen netten Kollegen, der den Scheiß einmal am Tag hochträgt. Tada!
Das ist ja der Wahnsinn. Und
Naja, aber so funktioniert's.
also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der ein oder andere Versicherer hier vielleicht mal reinhört. Können die da das nicht irgendwie dann, wenn die das rausfinden, dass sie das dann irgendwie drehen und sagen, hey, guck mal, ist ja doch anders, als du es gesagt hast?
Also die
Ich
können
meine.
natürlich, wenn du halt irgendwie wenn der Versicherer sagt halt, ich will aus der Leistung rauskommen und sich dann nicht an geltende Gesetze hält und auf der anderen Seite ein Anwalt ist, der halt jede Vorlesung geschlafen hat, dann kann das schon passieren. Aber es ist so, der Versicherer muss dann so tun, also wenn der Versicherer es nicht verlangen darf, ja, und der Versicherer darf nicht verlangen, fragen einen Kollegen, macht das, der soll es für dich machen, dann muss er so tun, als wäre da nichts passiert. Das Ganze nennt sich Überobligation durch Dritte, ja, weil jemand anders für dich die Arbeit übernimmt, die du nicht mehr machen kannst und du müsstest ihn, du, also du hast keine Befugnis, den dazu anzuweisen, es zu tun als Angestellter. Deswegen
Ja,
ist
also
das
könnte
ein
man jetzt aber
Klassenfall.
auch irgendwie ins Extrem drehen, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, im Sägewerk arbeitest und die ganze Zeit die Kreissäge bedienen musst und das dann plötzlich nicht mehr kannst und dann
Ja.
Kollegen bittest, sie zu bedienen, kannst du ja deinen Job trotzdem nicht mehr ausüben. So, also das.
Also pass auf. Anderes Ding war, also, oder nehmen wir den Typen halt, der bei mir halt auf dem Spezikasten saß halt. Das machen die anderen für die. Wenn er eine BU hat, dann ist er 100% BU und bekommt seine Leistung, weil der Versicherer nicht sagen darf, lass das halt andere für dich machen. Aber wenn die anderen das freiwillig für ihn machen, dann muss der Versicherer so tun, als wäre es nicht passiert. Es gibt einen Leistungsfall auch, das war ein Hochschullehrer, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Und das muss in den 90er Jahren gewesen sein, weil da waren Fernsehbildschirme noch asozial teuer, Computerbildschirme. Und der war fast blind. Und deswegen konnte er nicht mal als Informatiklehrer arbeiten. und war BU. Was er dann gemacht hat, ist für 3 Monatsgehälter oder sowas, also asozial viel Geld, sich einen Monitor zu kaufen, der riesig ist. Also heute wäre es kein Thema mehr, würde es nichts mehr kosten, aber damals war das halt sauteuer, 3 Monatsgehälter. Und jetzt kann er wieder arbeiten, aber der Versicherer darf nicht von ihm verlangen, dass sich so einen teuren Monitor anschafft. Deswegen muss er weiter leisten.
Das klingt ja, also ich denke, für viele, die das hier anhören, ja, da klingeln jetzt ein paar, wie soll ich sagen, klingelt es in den Ohren, gehen ein paar Glühbirnen auf. Woran ich sofort denke, ist immer, es gibt ja immer wieder so Geschichten, dass es Versicherer gibt, wenn du einen BU-Antrag stellst, dass sie kategorisch erstmal ablehnen, weil ganz, ganz viele Versicherungsnehmer einfach dann nicht mehr wissen, wie damit umzugehen ist und die Absage dann einfach akzeptieren. Wie ist aus deiner Erfahrung die Erfolgsquote oder die Annahmequote von BU-Anträgen beziehungsweise von Leistungsanträgen? Weil der dritte Punkt, den du genannt hast, der erste ist ja, du musst eine Krankheit nachweisen, eine Tätigkeitsbeschreibung abgeben. Und der dritte Punkt, ich glaube, da wird es der schwierigste Punkt sein, nämlich beweisen.
Ja.
Wie beweist man das und wie ist da so das Annahmeverhalten der Versicherer? Hast du da Erfahrungswerte?
Also ja, ich habe Erfahrungswerte, aber das ist dann immer so anekdotische Evidenz halt. Du kannst ja nicht genau sagen, halt, ist das gilt für alle so und ist das nur bei mir, habe ich besonders schwere Fälle oder bin ich besonders gut oder so.
Ja.
Aber über den Markt ist es so, dass du sagen kannst, 80% der Leistungsanträge werden dann auch reguliert, positiv reguliert, sodass dann die Rente gezahlt wird. Und ich glaube, bei den 20%, wo nicht reguliert wird, da ist dann tatsächlich vieles dabei, wo einfach die Schuld nicht nur beim Versicherer zu suchen ist. Natürlich ist von den Fees, dass wir halt dann drauf beharren und sagen, wir leisten halt nicht. Aber das eigentliche Versagen ist auf der Seite, dass auf der anderen, also dass halt eben der Kunde denkt, er schafft es alleine. Ja? Weil das ist genauso, stell dir mal vor, ich würde jetzt, mein Auto geht kaputt, ja, und dann sage ich, weißt du was, repariere ich selber. Und dann baue ich die Scheiße auseinander. Und dann steht da ein Scherbenhaufen vor mir halt und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und baue es wieder zusammen, das ist extrem kaputt, nur noch kaputt, also noch kaputter als vorher. Ist dann das Auto schuld? Ist der Autohersteller dann so doof, dass das Auto so baut, dass ich es nicht selber reparieren kann? Ich glaube nicht.
Ja,
Ja? Du brauchst halt einen Experten in dem Moment, weißt du, wie ich meine?
ich gehe davon aus, du sprichst jetzt vor allem von der VVA-Verletzung. Also wenn sich jemand irgendwie jetzt, keine Ahnung, auf
Gar nicht
Check24
mal, gar
bezieht.
nicht mal. Gar nicht mal, ehrlich gesagt. Also VVA, also vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, ist ein Riesenthema, aber da ist halt einfach, lüg halt einfach nicht beim Antrag. Dann ist alles gut. Ja, einfach nicht lügen und dann ist es echt schon viel, viel gekonnt. Ja, und glaub nicht, wenn dir dein Vermittler sagt, ist nicht so wichtig, musst du nicht angeben. Es gibt eine einzige Sache, die du nicht angeben musst bei solchen Sachen, das ist die Bagatellerkrankung. Und eine Bagatellerkrankung ist per Definition alles, was jeder mal hat und was von alleine folgenlos wieder aushält. Alles, was jeder mal hat. Und was alleine folgen und wieder aushalten. Es gibt ein Urteil dazu, zu Periodenkrämpfe. Ja? Weil da dann halt der Versicherer gesagt hat, hat nicht jeder. Da hat dann das Gericht gesagt, halt so, seid ihr dumm? Jeder, der es haben kann, hat es. Deswegen ist es eine Bagatellerkrankung und muss nicht unbedingt angegeben werden, wenn es nicht extrem krass ist. Ja? Und, aber das ist alles, was nicht angegeben werden muss. Beim Rest, bitte gib es einfach an. Und auch bei verkürzten Gesundheitsfragen, lies genau, was da steht. Weil wenn da dann zum Beispiel steht, momentan voll arbeitsfähig, dann ist das ein Knaller. Du musst zu 100% arbeitsfähig sein. Und wer kann es von sich behaupten, ehrlich gesagt? Weißt du? Also ich bin jetzt 44 Jahre alt und ich bin jenseits von Gut und Böse halt. Wenn ich morgens aufstehe, sagt mein Körper, willst du BU werden? Ich bin all in. Also der, weißt du, das, du hast ständig irgendeine Scheiße. Deswegen kannst du niemals das behaupten, dass du voll arbeitsfähig bist. Und das also lies da einfach genau, weil das bedeutet ganz selten, hey, du brauchst was nicht angeben in verkürzten Anträgen, sondern es bedeutet halt einfach, lies genau, was du angeben musst und was nicht. Ja,
Wobei
aber VVA,
heutzutage
Entschuldigung,
haben wir
das.
auch ganz, ganz viele Hilfsmittel, wie jetzt, keine Ahnung, eine Fersdiagnose oder so, wo du schon eigentlich recht wenig falsch machen kannst. Was
Ja,
meinst du jetzt?
natürlich. Weil, also nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist gefährlich. Der Fehler passiert ja da, wo du was verschweigst tatsächlich halt oder wo
Ja,
du
ja,
etwas
ja.
oder wo du was bagatellisierst. Ja, also wo du halt sagst, ja, natürlich war ich wegen Trauerbewältigung beim Arzt und habe mich vom Psychiater irgendwie behandeln lassen in 7, 8, 9, 10 Sitzungen. Aber das würde ja jeder, wenn der Hamster stirbt. So. Und an der Stelle ist es aber so, dass man sagen muss, ja, vielleicht auch nicht halt. Ja, und da
Ja.
ist es wirklich so, also da wird momentan extrem viel bagatellisiert, einfach, dass du eine Annahme bekommst, dass der Versicherer sagt halt, okay, bist glatt versichert, dann ist es mit dem Rücken halt nicht so schlimm und so. aber dann hörst du morgen auf zu trainieren und dann war irgendwie doch alles schlimmer und dann bedeutet das alles im Leistungsfall gar nichts mehr.
Ich
Na,
glaube,
also da.
für Vermittler ist das ja häufig so, dass sie, also wenn sie mal was bagatellisieren, ich glaube, da geht es vor allem darum, dass sie gucken, okay, je mehr ich angebe, dass da irgendwas ist, egal ob es jetzt irgendwie, was weiß ich, Rücken, Knie oder sonst irgendwas ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass das ein Antrag angenommen wird, desto unwahrscheinlicher
Ja.
ist, dass das hier bei Provision über den Tisch
Ja.
geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass meine Arbeit und Mühe, die ich hier reinstecke, sich lohnt. Ich glaube, das ist so halt die Problematik. Vielleicht kannst du da Erfahrungswerten zufolge auch ein bisschen Entwarnung geben, weil ich glaube, es wäre ja nicht so, dass du so viele Erfolge in der BU hast, insbesondere in Leistungsfällen, die du beschrieben hast, wenn du nur ausschließlich gesunde Leute versichern würdest, oder? Also du hast sicherlich auch den
Ja,
einen,
richtig.
der mal ein Wehwehchen hat, aber du weißt halt wahrscheinlich, wie man es richtig angibt oder begründet oder was man halt tun muss, damit der Versicherer das annimmt.
Ganz genau. Ja. Also grundsätzlich gibt es halt ein paar Sachen halt. Ich bin ziemlich streng, wenn ein Kunde kommt und sagt, lasst mich bitte schnell den Vertrag abschließen. So. Dann sage ich, okay, kannst du eigentlich schon vergessen an der Stelle halt so. Also wenn jemand kommt und sagt, ich brauche den bitte heute noch oder bitte noch in dem Monat schnell diesen Vertrag, weil dann ist irgendwas, dass der weiß, er möchte sich da operieren lassen, das und das machen und sowas. Und da musst du dann halt einfach ganz knallhart sagen, das geht einfach nicht, weil das fällt ja auf die Füße, auch wenn du jetzt da irgendwie sagst, such mir einen Versicherer, der fragt nicht nach geplanten OPs, dann wird der Versicherer sich immer noch rausreden über einen Versicherungsvertrag kommt nur zustande, wenn beide Parteien nicht von der Verwirklichung des Risikos wissen. Ja, das ist eine grundsätzliche Definition für alle Verträge, die kommen nur zustande, wenn nicht einer von beiden weiß, oh, da wird es passieren. Na, der Versicherer, wenn es weiß, dann kann die Prämie so kalkulieren, dass er wirklich immer gewinnt. Und wenn der Kunde es weiß, ist es klassischer Versicherungsbetrug. Deswegen da, ist es irgendwie blöd. Aber was du halt machen musst, ist, ich war ja Deutschlehrer, deswegen halt, du erinnerst dich vielleicht an die Inhaltsangaben. Und da hat der Deutschlehrer eigentlich immer gesagt, du musst es so schreiben, dass jemand, der den Text nicht kennt, versteht, was er da liest hat. Ja? So ist es da auch. Du musst den Gesundheitszustand des Kunden so beschreiben, dass der Risikoprüfer genau weiß, was der hat. Und dann ist es halt einfach blöd, wenn du schreibst, der hat Asthma, der hat ein Spray, das nimmt er nur bei Bedarf. Und dann liest es der Risikoprüfer und sagt nur bei Bedarf, ne, es wird dreimal am Tag sein. Was du aber meinst, ist, der hat ein Asthma-Spray und wenn es abgelaufen ist nach einem Jahr, dann bekommt er neues. Und das letzte Mal hat er es 2014 gebraucht. Wenn du so geschrieben hättest, wäre es eine glatte Annahme. So mit bei Bedarf oder nur bei Bedarf ist es eine Ausschlussklausel Asthma. Ja? Also da musst du halt einfach aufpassen, dass du das einfach eindeutig dem Risikoprüfer so darstellst, wie es ist und ihm ganz klar machst, okay, er hat das und das und das, bis dahin Medikamente genommen, seitdem ist er behandlungs- und beschwerdefrei. Das ist ganz wichtig, dass du immer sagst, seit wann ist er behandlungs- und beschwerdefrei. Bei laufenden Behandlungen und Beschwerden, dann weißt du, okay, das muss ausgeschlossen werden, weil das hat er halt noch. Das wäre auch bescheuert, wenn du es nicht ausschließt. Aber wenn du sagst halt irgendwie, der hat Rückenbeschwerden oder Skoliose. Ne? Skoliose hat irgendwie 80, 90% aller Menschen und die meisten wissen es nicht und so. Dann gibst du an, der Kopfwinkel ist unter 20%. Der in seinem Beruf hat er höhenverstellbare Schreibtische, deswegen noch nie Beschwerden gehabt, noch nie AU-Zeiten. Wurde festgestellt, ist beschwerdefrei, behandlungsfrei seitdem. Zack, dann kann es auch eine glatte Annahme werden. Wenn du schreibst, hat Skoliose, Kopfwinkel ist 20%, 20 Grad und keine AU-Zeiten oder dann gar nichts mehr dazu schreibst halt, dann muss der Versicherer sich denken halt, hat er Beschwerden jetzt, ist er da eingeschränkt, wie ist denn sein Arbeitsalltag ausgestaltet, muss er da irgendwie schwer heben. Wenn du alles beschreibst und der Versicherer weiß, das kann eigentlich keine BU werden halt in dem Beruf, dann ist es wieder eine glatte Annahme.
Also für
Ja, also
mich
das ist
klingt
das
jetzt
Wichtigste.
gerade so, als ob man hier zwei Dinge sich mal bewusst machen müsste. Ding Nummer eins, was mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst wird durch deine Erklärung ist, dass die Annahme eines Antrags auf Berufsunfähigkeitsversicherung immer noch durch einen Menschen stattfindet. Und dieser Mensch muss grundsätzlich basierend auf Fakten entscheiden können, ob ein erhöhtes Risiko der Berufsunfähigkeit besteht oder nicht.
Perfekt.
Und wenn ich einfach nur angebe, er hat eine Krankheit, dann malt man sich, wie Menschen also sind, grundsätzlich erstmal das Schlimmste aus. Und vorsichtshalber sagt man lieber ab, als zuzusagen,
Ganz
weil
genau.
sonst hat der Arbeitgeber natürlich nachher ein Problem, wenn er Leistung zahlen muss, die er nicht hätte zahlen müssen.
Ganz genau.
Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn ich als Vermittler eloquent und klug genug bin, alle Details mit anzugeben, dann brauche ich auch keine Angst davor haben, anzugeben, dass der Kunde eine Skoliose hat, anzugeben, dass der Kunde leichte Knieschmerzen hat, anzugeben, dass der Kunde irgendwie mal, weiß ich, im Krankenhaus war. Denn ich muss ja dem anderen Menschen am anderen Ende, der das Ganze prüft, nur nachvollziehbar erklären können, er hat es, ist aber gar nicht schlimm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er deshalb berufsunfähig wird, ist so gut wie null. Richtig?
Ganz genau. Ja, du hast jetzt das Knie genannt, das ist ein bisschen anders halt, weil immer wenn es Gelenke sind, dann musst du schauen, ob da eine Arthrose-Wahrscheinlichkeit
Ja.
vorliegt halt, ne? Weil da kannst du dann
Ja.
zu Reibungen kommen und so. Aber das ist dann eben dann bei Knie und anderen Gelenken musst du dann halt irgendwie sagen, wo ist der letzte Behandlungsbericht? Und dann schreibt halt der Arzt entweder rein, halt, dass eine Arthrosegefahr besteht oder nicht. Wenn er das nicht reinschreibt, ist alles gut. Wenn er es reinschreibt, dann ist es ausgeschlossen.
Das heißt, da musst du
Ne?
deinen Kunden
Arthrose ist
halt
halt
ab und
einfach.
zu oder zwangsweise in dem Fall vielleicht nochmal zum Arzt schicken.
Ja, ganz genau. Jetzt werden sich viele denken, halt so, ah, dann hole ich einfach die Akte ein, dann kann ich nichts falsch machen. Und das ist aber falsch.
Ja,
Ja,
da würde ich,
also.
da wollte ich sowieso nochmal auf dich mit dir drüber
Ah,
sprechen.
okay.
Weil, also das Ding
Gerne.
ist ja, was ich mir jetzt gerade gefragt habe, du hast ja gesagt, okay, Skoliose, 20 Grad Neigungswinkel, aber höheren verstellbare Schreibtische und beeinflusst ihn in seiner Arbeitstätigkeit nicht und so weiter. Ist ja geil, wenn du das alles weißt. Aber ich wette drauf, die meisten Kunden wissen das selber nicht, um das Ganze
Ja,
richtig
okay.
betreiben zu können. Und die Vermittler haben keine Glaskugel, mit der sie das Ganze irgendwie einsehen können. Das muss also
Ja.
irgendwie den Weg geben, wie man das Ganze herausfinden kann. So, das Erste, was vermutlich in den Sinn kommt, ist einfach die Gesundheitsakte von der Krankenkasse anzufordern. Da habe ich jetzt aber unterschiedliche Meinungen dazu gehört und wollte ich mal mit dir darüber
Okay,
sprechen.
hier kommt die richtige. Hier kommt die richtige Meinung. Pass auf. Also, pass auf. Es gibt tatsächlich BGH-Rechtsprechung dazu, was passieren muss bei den Antragsfragen, bei der
Ja.
Beantwortung der Antragsfragen. Und zwar ist es eigentlich zwei Sachen, die wichtig sind. Das eine ist, dass er angemessen Zeit hat, sich die Fragen durchzulesen, tatsächlich wortwörtlich. Und dass er mit angemessener Anstrengung des Gedächtnisses sich einfach ins Gedächtnis rufen kann, was er hatte in den Abfragezeiträumen. And that's it. Mehr gibt es nicht. Es gibt ein wunderschönes Urteil, das sagt jetzt nicht, hey, du kannst lügen und du musst nichts mehr angeben, aber es ist trotzdem cool. Und zwar war das am 6.12.2022 beim OLG Dresden. Und da war eine junge Dame in fünf probatorischen Sitzungen beim Psychotherapeuten. Hat das nicht angegeben, weil sie gesagt hat, der hat mir gesagt, ich habe überhaupt keine Prüfungsangst, ich habe normales Lampenfieber. Und damit hat es für sie keinen Krankheitswert, deswegen hat sie es nicht angegeben. Okay? Und das OLG Dresden hat gesagt, ja, ist okay, passt. Wenn es keinen Krankheitswert hat, dann muss es nicht angeben. Die Versicherung sagt halt, scheiße, aber die geht nicht weiter. Na? Also die möchte nicht, dass der BGH dann sagt, halt, ja, stimmt, so ist es. Weil wenn das einmal festgezurrt ist, dann ist halt blöd für die Versicherer, ne? Ist klar. Aber was Sie daraus ableiten können, ist, also jetzt nicht so von wegen, ey, brauchst du nicht angeben, man kann Krankheitswert für dich, das wäre ein bisschen zu viel, das würde ich so nicht sagen. Aber wenn in der Akte irgendwas steht, von dem du nichts weißt, dann hat sie auch keinen Krankheitswert, du weißt nicht mal davon. Deswegen, wenn du da was vergisst, dann kann das nicht arglist sein und der Versicherer kann da nicht anfechten.
Das ist
Ja?
jetzt sehr, sehr spannend, weil zum einen gehe ich wieder zurück auf den Punkt, den du vorhin gesagt hast, dritter Punkt in der Leistungsantragstellung, beweisen.
Ja.
Theoretisch könnte jetzt jeder sagen, erinnere ich mich nicht dran.
Genau.
Wie
Und
beweist man das Ganze jetzt? Und ich glaube, jeder
ja.
Vermittler wird sich auf die Gesundheitsakte beziehen und
Ah.
jeder vermeintliche BU-Experte eines Strukturvertriebes wird jetzt hierher kommen und sagen, was, wie kannst du das sagen? Die Gesundheitsakte, die musst du halt beantragen und wenn da halt Käse drin steht, dann musst du das korrigieren lassen und erst wenn es korrigiert ist, dann kannst du einen BU-Antrag stellen. Also
Ja,
wie
aber auch,
funktioniert das?
also. Okay,
Ja.
pass auf. Also wenn im Leistungsfall der Versicherer dann beweisen muss, dass du von etwas wusstest, das er in der Akte gefunden hat,
Ja.
dann schafft er das nur, wenn es dazu eine Krankschreibung gibt, Medikamenteneinnahme, Facharztbehandlung oder, habe ich Krankschreibung gesagt schon?
Kein Schreiben, was gesagt.
Krankenhausaufenthalt. Krankenhausaufenthalt. Ja, dann noch Krankenhausaufenthalt. Also Krankschreibung, Medikamente, Facharzt und Krankenhausaufenthalt. Die Sachen, das sind alles vier Dinge, wo du sagst, ich habe gemerkt, dass ich zu Hause geblieben bin und nicht in der Arbeit war, weil ich krankgeschrieben war. Ich habe gemerkt, dass ich mir Medikamente reingepfiffen habe, weil die eklig waren. Ich habe gemerkt, dass ich beim Facharzt war, weil ich da ewig drauf gewartet habe. Und ich war im Krankenhaus, habe ich auch gemerkt. Also das musst du checken, dass da irgendwas war. Und du das, Also, dass du dafür dann irgendwas in der Akte stehen hast, muss dir auch klar sein. Und deswegen ist es halt für mich nur extrem wichtig, den Kunden zu fragen, hast du dich mal krank schreiben lassen, ohne dass du krank warst? So zum Beispiel, weil die Mutter ist gestorben, du bist der letzte Angehörige, du musstest die ganze Beerdigung organisieren, hast dich eine Woche krank schreiben lassen. Der Arzt kann dann nicht reinschreiben, Beerdigung der Mutter. Der schreibt Trauerreaktion, Belastungsreaktion, irgendeine F-Diagnose, irgendwas Psychisches. Oder du sagst halt, ey, lieber Arzt, ich habe jetzt gekündigt und mein Chef ist ein Arsch, ich will ihn nicht wiedersehen und so, habe schon allen Urlaub genommen, aber es sind noch 3 Wochen, die ich irgendwie halt nicht hingehen will. Kannst du mich krank schreiben? Und sagt er, ja, easy, mache ich. Dann hat er aber auch wieder nicht einen Abrisszettel, wo er sagt, hier, nimm, sondern muss auch wieder eine Diagnose reinschreiben und macht dann halt eine depressive Phase oder irgendwas. Und wenn du halt diese Krankschreibung hast und die Diagnose, dann sagt der Versicherer, hast du gewusst. Und das
Egal
kann
wie
er dann
lang
auch
es her
vor
ist.
Gericht durchsetzen. Was?
Egal wie,
Nein,
also
es muss dann halt innerhalb des
innerhalb des
Abfragezeitraums halt
Abfragezeitraums,
sein.
also klar, aber was ich mir denke,
Ja,
ist,
ja.
wenn was vor 9 Jahren war, Abfragezeitraum ist 10 Jahre, ganz ehrlich, manche Leute erinnern sich
Ja.
nicht, was sie letzte Woche gegessen haben, und dann musst du dich an vor 9 Jahren an eine Krankschreibung erinnern, die irgendwie 3 Tage war, weil du Kopfschmerzen hattest.
Gibt es keinen Versicherer mehr, die, also das ist, es gibt 3 Versicherer, die, glaube ich, Psyche tatsächlich 10 Jahre noch nachfragen.
Ja.
Da muss ich aber sagen, halt, eine psychiatrische Behandlung ist so einschneidend, dass du halt, na, die ist ja meistens buchstäblich traumatisch, dass du dich daran erinnern kannst. Na? Und wenn du irgendwas vergisst, das nicht diesen hohen Krankheitswert hat, dann ist es auch okay. Also tatsächlich habe ich, als ich ein Risikoleben abgeschlossen habe, vergessen, dass ich eine Nacht auf der Notaufnahme war.
Ja.
Ja, und da habe ich in eine Steckdose gelangt und sowas. Und ich dachte halt, ja, easy, okay, was soll's? Und dann hat aber halt meine Frau gesagt halt so, nee, da musst du jetzt halt irgendwie schon in die Notaufnahme mal checken lassen und so. Und die sind ausgerastet drauf halt. Aber, also ich war schon echt fertig, weil das ein Umzug war und so. Und vor uns war dann so ein blutiges Kind und ich dachte mir, jetzt bin ich noch ewig da und ich hatte scheiß Hunger und so. Und dann kam der Arzt halt und hat gemeint, ja, okay, du blutest, alles klar, was ist mit dir? Und dann habe ich gesagt, Stromschlag, Steckdose. Und so, oh mein Gott! Und dann sofort mich dann so auf eine Wiege geschnallt und Infusion gegeben. Und ich so, das geht ja ab. Also war echt eigentlich ziemlich beeindruckendes Erlebnis und so. Ich habe es trotzdem vergessen
Ja.
und habe es dann nachgemeldet, weil halt dann das Ende vom Lied war, ich wurde untersucht, am nächsten Tag entlassen, weil nichts ist.
Ja.
Und habe das dann dem Versicherer so gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist ja auch scheißegal. Ja. Und das ist genau das, was auch passieren würde, wenn du irgendwas vergisst. Weil es ist nicht so, dass du irgendwie dann so, alter, Makrele, Lachs, Auster, ach scheiße, wie, was hatte ich denn so, Krebs? Also du vergisst ja nicht so schwere Krankheiten, Alter.
Ja,
Ja? Das sind ja
ja.
Sachen, die haben sich also das ist ein einschneidendes Erlebnis und du weißt es, dass du die hattest. Und wenn du irgendwas vor 9 Jahren hattest, das du vergessen hast, weil du seitdem nicht mehr behandelt wurdest, dann ist es auch scheißegal für den Versicherer. Und es gibt ja kaum noch Versicherer, die großartig außerstationär 10 Jahre zurückfragen würden. Ja? Also der Trend geht ja stark dahin zu sagen, stationär 5 Jahre und ambulant 3 Jahre. Ja?
Ja.
Weil alles, was länger her ist, ist eher so, dass man sagen kann, naja, dann ist nicht so
Lass
schlimm
mich
so.
das nochmal kurz zusammenfassen, weil ich finde, das ist sehr bedeutend, und ich glaube, das wird sehr vielen Vermittlern, die hier zuhören, in Zukunft helfen, ihre BU besser zu verkaufen, weil auch so ein bisschen die Angst vor dem Leistungsfall wahrscheinlich dann sinken wird. Grundsätzlich muss ich keine Krankenakte beantragen, weil erstens ist das unnötige Anstrengung und zweitens kann da auch ziemlicher Käse drinstehen.
Ja,
Gibt's noch?
es kann im Zweifelsfall schlechter sein für
Genau.
den Kunden, weil du dann halt so viele Diagnosen drinstehen hast, die du nicht erklären kannst und dann
Ja.
gibt es eine Ablehnung oder Zuschlag für irgendwas oder
Ja.
Ausschlussklausel, die es so nicht bekommen hätte, wenn es nicht gewusst hätte.
So. Die einzige Voraussetzung für eine Annahme laut aktueller Rechtsprechung ist, dass der Kunde angemessene Anstrengungen unternommen hat, an die er sich halt erinnern kann. Also er muss sich daran erinnern können, dass da was war. Und wenn er sich nicht daran erinnern kann, weil er entweder nicht davon wusste, dass es ein Krankheitsfall war, so Beispiel deine Kundin, die in der psychiatrischen Behandlung war, oder wegen ihrem Lampenfieber, oder wenn er sich einfach nicht daran erinnert. Also was mir jetzt vielleicht einfallen könnte, keine Ahnung, du hast mal irgendwie Rückenverspannung gehabt und hast mal irgendwie eine Stunde Physiotherapie gehabt. Das vergisst er ja nach ein paar Jahren. Dann
Ja,
wäre
genau.
das trotzdem noch in Ordnung, beziehungsweise wäre es scheißegal, ob man das jetzt angibt oder nicht. Richtig?
Also wenn du jetzt diese Behandlung innerhalb des Abfragezeitraums hast, dann ist es nicht egal, weil es ist eine Behandlung halt, die musst du angeben und darum musst du dich auch mehr oder weniger erinnern.
Ja.
Ja, weil so Rückenverspannung und Behandlung ist schon ein Ding. Und wenn ich nicht mehr daran erinnerst, weil du es so oft machst, dann ist es halt ein Problem. Ja, aber wenn du jetzt halt irgendwie, es geht ja mehr so um die Sachen, die irgendwo drinstehen, also und die nicht zutreffend sind halt, ne? Wenn jetzt
Ja.
Frauenärzte schreiben total gerne psychische Diagnosen rein, zum Beispiel halt, ne?
Also
Oder
der größte Mythos, den ich mal dazu gehört habe, also Student geht zum Arzt, hat keinen Bock auf die Prüfung, sagt, ich habe Kopfschmerzen, kriegt eine F-Diagnose, irgendwie, was weiß ich, schwere Panikattacken
Ja.
oder sowas. So,
Ja.
kann ja der Student niemals wissen, was in seiner Akte steht, weil er einfach
Ja,
so.
aber in dem Fall würde ich halt eben auch sagen, also wenn es eine Krankschreibung gibt oder eine Behandlung,
Ja.
dann würde ich danach fragen, was drin steht in der Akte. Weil da der Versicherer sagen kann, du warst ja krankgeschrieben, du musst ja wissen, dass du was hattest. Und was hattest du da? Und dann sagst du halt Kopfschmerzen, und dann sagt er, ja, nee, da steht halt Psyche drin. Und dann wird es vor Gericht halt schon heikel, dass du dann sagst halt, okay, alles klar, da steht zwar Psyche drin, aber für einen Tag und ich wurde nie behandelt deswegen. Ist doch unglaubwürdig, oder? Und dann kommt es halt darauf an. Und dann ist es halt, wenn du einen guten Richter hast, der sagt halt, okay, verstehe ich, dann hast du Glück gehabt. Und wenn du einen Richter hast, der sagt, nee, ist angabepflichtig gewesen halt und du hast nicht irgendwie nachgeschaut, dann wird es schwierig. Also ich würde an der Stelle immer nachschauen und das dann eben auch dem Versicherer vorher erklären, der in der Regel dann kein Problem damit hat. Also wenn du dem Versicherer sagst, da habe ich krank schreiben lassen wegen Kopfschmerzen und der hat jetzt dann eine somatoforme Störung
Ja.
reingeschrieben, also psychosomatische Umstände, dann ist das meistens erklärbar. Ja, weil wenn es dann wirklich nur so ein Tag ist und nie wieder sonst irgendwas, dann ist jedem klar, dass das halt
Also
so abgerechnet
ist der
wurde, nicht wahr?
eigentliche Faktor, auf den ich als Vermittler achten müsste, lieber Kunde, was du innerhalb der letzten 3 oder 5 Jahre, je nachdem, wie lang der Abfragezeitraum ist, warst du da wegen irgendwas krankgeschrieben? Weil das
Ganz
sind
genau, also
eigentlich die relevanten Dinge.
krankgeschrieben, behandelt, Medikamente, Krankenhausaufenthalt. Das
So,
sind die Dinge, auf die du echt achten musst.
Und wenn ich
Ja?
nicht krankgeschrieben wurde, wenn ich keine Behandlung hatte, wenn ich keine Medikamente genommen habe, wenn ich keinen Krankenhausaufenthalt hatte, sondern mir ging es einfach nur scheiße, aber ich habe es, sage ich mal in Anführungszeichen, ausgehalten,
Genau.
dann ist das egal, dann muss ich es auch nicht angeben.
Also wenn der Versicherer nach Beschwerden fragt,
Ja.
dann, und das machen auch die meisten, dass sie nach Beschwerden fragen, dann musst du an der Stelle halt schon auch aufpassen, wenn du dann, also was die mit der Frage nach Beschwerde halt abfrühstücken wollen, ist, dass du halt sagst, Alter, ich habe so einen grauen Schleier über mir halt, ich könnte Depressionen haben, glaube ich, gehe da mal zum Arzt irgendwann, aber vorher mache ich noch eine schnelle BU. So,
Ja.
ja? Und dann ist es halt so, und das ist jetzt was, das ist echt total bescheuert hier zu sagen, halt im Podcast und sowas, und bitte kreuzigt mich nicht dafür halt, aber das ist ein großes Problem und das ist keine Anleitung zum Betrug jetzt halt, aber ein großes Problem ist eben, dass bei Versicherungsvertragsschluss, ja, wenn du den Vertrag haben willst, dann bagatellisierst du alles, sagst, ist nicht so schlimm, passt schon alles und so weiter. Und wenn du eine Leistung haben willst, dann sagst du, boah, ist das scheiße, das habe ich schon so lange. Und dann ist es ganz oft so, dass du eben sagst halt, habe ich schon seit 3 Jahren, der Vertrag läuft aber erst seit 2 Jahren, dann läuft es dann erst im Leistungsfall wird es eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung,
Ja,
weil die Beschwerden in den Abfragezeitraum reinlaufen. Ja? Weil du halt dann sagst, es ist aber so schlimm und das habe ich schon ewig und ich war da schon so oft beim Arzt, deswegen ist dann halt blöd. Ne? Also du sollst am Anfang nicht bagatellisieren und da dann nicht dramatisieren halt im Leistungsfall. Einfach immer bei der Wahrheit bleiben und dann passt schon alles. Ne? Also
aber wir sind
deswegen.
uns einig, Krankenakte muss nicht angefordert werden. Das ist
Krankenakte muss nicht angefordert werden, aber der Kunde muss genügend Zeit haben, die Fragen zu beantworten. Also wenn du jetzt halt mit dem Kunden an einem Tag, also oder in einer Beratung dich dann hinhockst und dann die Antragsfragen so zack, 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 zack durchgehst, dann kann es sein, dass das zu schnell ist. Und wenn du es ihm nicht wortwörtlich vorgelesen hast und du bist Versicherungsmakler, dann spricht man von den sogenannten Maklerfragen. Ja, dann hat nicht der Versicherer die Fragen gestellt, sondern du als Makler, weil du sie abgeändert hast. Und dann ist eine VVA-Verletzung halt auch dein Problem, weil du musst dann beweisen, dass es da nicht, dass das alles gepasst hat. Und das ist
Okay,
aber in der Regel
was
nicht.
ist denn ein angemessener Zeitraum? Muss ich
Also
dem
ich
Kunden
würde
echt
immer
14 Tage
die.
Bedenkzeit geben oder weil, also wie schaut es aus?
Ja,
Weil
ich verstehe, was du
Ding,
meinst. Ich verstehe, was du meinst. Aber grundsätzlich würde ich dem Kunden halt, du machst ja in der Regel so ein Erstgespräch, ja? Und in dem Erstgespräch sagst du ja, hallo, schau mal, ich bin geil und du auch und wir kommen miteinander gut klar und so, lass zusammen BU machen. Und, ne? Und dann, wenn du ihm sagst, okay, ich schicke dir mal einen Fragebogen zu oder ich schicke dir mal ein Beispiel für Antragsfragen zu oder überleg dir mal, was du in den letzten 5 Jahren für Krankschreibungen hattest, Medikamente und Behandlungen. Oder in den letzten 10 Jahren Krankenhausaufenthalte. Denk da einfach mal drüber nach. Das langt schon aus. Und dann dokumentierst du halt auch, dass du sagst, okay, ich habe ihm das beim Erstgespräch, schreibst es ja eine E-Mail dann ihm nochmal oder sowas, halt irgendwo, dass du dokumentiert hast, dass er sich schon mal Gedanken machen soll über diese Sachen. Ne?
Okay.
Und Das sollte dann schon ausreichen halt, ne? Aber idealerweise machst du tatsächlich vorher alle Gesundheitsfragen, dann machst du anonyme Risikovoranfrage, das ist der geilste Prozess natürlich, weil du dann auch schon weißt, okay, der ist für die BU durch. Den kannst du da nicht versichern, weil wegen psychischer Erkrankungen. Dann muss ich ihm nicht in der Beratung sagen, weißt du, was geil ist? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist der beste Schutz der Welt mit Überobligationen durch Dritte und sowas. Da bekommst du Leistung, obwohl du gar nicht mehr arbeitest, obwohl du halt noch voll arbeitest und Geld verdienst und so. Total cool, aber nicht für dich. Ja? Du bekommst so eine andere Versicherung, die ist nicht so geil, aber die kostet fast das Gleiche und so. Aber nimm mal die. Das ist die, die ich die ganze Zeit schlecht gemacht habe. So, weißt du, das funktioniert dann halt nicht mehr. Aber du musst dann, wenn du weißt, BU wird es nicht, dann sagst du, okay, pass auf, es gibt eine Versicherung. Da musst du die psychischen Erkrankungen so nicht angeben, halt. Die leistet aber nur dann, wenn du wirklich eine Fertigkeit, eine Grundfähigkeit, irgendwas, was du im Alltag machst, das hat keinen Bezug zu deinem Beruf. Wenn du das verlierst und vorübergehend für 24 Monate wird es auch reichen, leisten bei psychischen Erkrankungen, also wenn du krankgeschrieben bist einfach. Ja, das ist eine Grundfähigkeitsversicherung mit AU-Klausel. Und auch da gibt es Anbieter, die dann trotzdem nicht nach Psyche fragen. Na, und dann kannst du halt sowas immerhin, dass er dann für 24 Monate, dann kann er umschulen und so weiter. Dann zielt deine Story halt darauf ab, hey, du bist doch ein Macher. So, ja, klar bin ich ein Macher. Du würdest doch nicht, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann einfach Netflix durchbingen, sondern du wirst versuchen, wieder irgendwie in die Gänge zu kommen, umschulen, fortbilden, damit du wieder selber dein Geld verdienen kannst. Und dann sagt auch jeder so, ja, klar würde ich das machen. Okay, dann brauchst du ja nur eine Versicherung, die dann so bei Krankschreibung für 24 Monate leisten würde, sodass du umschulen kannst und wieder selbstständig dann arbeiten kannst, weil du ein geiler Typ bist. Ja, genau. Okay, alles klar, habe ich eine gute Versicherung für dich. Also dann musst du nicht die BU-Story fahren, sondern du fährst halt eine andere Story.
Okay. Du hast gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt, und das sage ich meinen Vermittlern auch immer. Prüft, ob der überhaupt berufsunfähig oder ob er überhaupt angenommen werden kann. Sonst laberst du dir eine Stunde lang den Mund fusselig, machst das geilste Verkaufsgespräch der Welt, nur um nachher herauszufinden, dass er gar nicht versicherbar ist. So.
Gehört ja zu den einen Drittel, das versicherbar ist. Ja.
Ja, genau. So,
Und sich
das
leisten
ist
kann.
vielleicht ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Ja, das
Und
ist
sich
aber
leisten
so.
kann.
Und ob er sich leisten kann. Na, das kriegst du wahrscheinlich auch schon vorher raus. Jetzt ist aber so. Um überhaupt den Kunden die Gesundheitsfragen stellen zu können, um überhaupt es mit ihm durchgehen zu können, musst du ja schon eine Art Vorverkauf gemacht haben. Du musst ja schon irgendwie ihn davon überzeugt haben, dass das Thema überhaupt sinnvoll ist, dass man das überhaupt prüfen kann. Gibt es so aus deiner Erfahrung jetzt irgendwie Erfolgsfaktoren im Verkauf, irgendwie Formulierungen, irgendwelche Ansätze, wie man das am besten so anspricht, dass man sagt, hey, lass uns da mal drüber gucken, ob das überhaupt für dich in Frage kommt?
Also das Ding ist natürlich, dass ich immer erst mal frage, kannst du von 40% des Einkommens leben? Ja. Und das wäre, wenn du halt irgendwie in einem großen Vertrieb arbeitest oder in der Bank, würde ich jedem empfehlen, halt, dass die so einen Aufsteller haben und da steht, kannst du von 40% des Einkommens leben. Weil es schon ziemlich catchy ist, weil du denkst halt, wie kommt der auf 40%? Und nee, könnte ich natürlich nicht. So, was soll denn da passieren, dass das so ist? Und da dann einfach zu sagen, okay, alles klar, das ist dann, wenn du nicht mehr arbeiten kannst und es dauerhaft, dann würde diese Versicherung leisten. Das ist ziemlich cool. Brauchst du eine Versicherung, die erst leistet, wenn du nicht mehr umschulen kannst, also wenn du alles ausreizt und erst, wenn du in keinem Beruf mehr arbeiten kannst? Oder hättest du gerne eine, die schon leistet, wenn du halt in dieser Umschulungsphase bist und sowas, da würde die leisten, aber sobald du wieder was Neues arbeitest, dann kann die auch sagen, halt, hey, du verdienst jetzt wieder so viel wie vorher, wir stellen die Leistung ein. Welche von beiden willst du so? Ja, und also an sich ist es an der Stelle, ist es so simpel, weil die Leute sagen natürlich, nee, ich kann nicht von 40% meines Einkommens leben. Okay, müssen wir lösen das Thema halt, ne? Weil es ist halt nicht so wie bei einer Zahnzusatzversicherung, wo du sagen kannst, ja, das Implantat, das leiste ich mir selber. Ich
Ja.
kann das nicht selber leisten, du musst das Problem lösen. Und dann gibt es verschiedene Lösungen dafür halt. Und das Zweite ist dann eben, was ich immer sehr, sehr gerne mache, ist, wenn die Leute halt nicht checken wollen, was eine BU ist, aber ich möchte ja auch wissen, zum Beispiel, ob sie es leisten können und vor allem, ob sie es leisten wollen. Deswegen erzähle ich immer gerne eine Geschichte. Und zwar sage ich, stell dir vor, Ruslan, du hast jetzt deinen Traumjob gefunden, okay? Und dein Chef kommt zu dir und sagt, ich bin so froh, dass du da bist halt und du bist genau mein Man und sowas und genau dich brauche ich. Wir haben bei uns aber zwei verschiedene Gehaltsmodelle. Bei dem einen Gehaltsmodell bekommst du jeden Monat 4.000 Euro gezahlt. Und wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann zahlen wir dir das weiter bis zu deinem 67. Okay? Also du kannst nur noch zur Hälfte arbeiten aus gesundheitlichen Gründen oder überhaupt nicht mehr oder sowas. Wir zahlen dir das Geld weiter. Oder du bekommst 4.500 Euro jeden Monat und wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann bekommst du nichts mehr. Welches Modell wählst du?
Ja, wäre ich ja dumm, wenn ich Nummer 2 wähle.
Ja, richtig. Also die meisten nehmen das erste und dann kannst du sagen, okay, die wäre es also 500 € wert, wenn ich dieses Problem für dich lösen würde. Okay? Und dann ist das Budget klar und dem Typen ist auch klar, was ich ihm da verkaufen will. Ja?
Und
Und die
nicht
Lösung will er
vergessen,
ja.
es geht nicht darum, dass du nicht arbeiten kannst oder nicht zu 50% arbeiten kannst, sondern dass dein Arbeitsergebnis zumindest in 50% eingeschränkt ist.
Ja, ganz genau, ganz genau, ganz genau.
Das
Ja,
lohnt
und das
sich.
sind halt die Sachen, also an der Stelle halt ist das Ding schon verkauft und du kannst dann auch sagen halt, okay, mit 500 € Budget, da kommst du eine 4000 € BU-Rente auf jeden Fall hin. Das ist fast egal, in welchem Beruf. Und du kannst da vernünftig arbeiten und wenn du am Ende dann sagst, halt kostet jetzt halt in dem Fall nur 300 € oder 250 €, jetzt haben wir noch Budget frei, weil wir haben jetzt geregelt, dass du, wenn du halt nicht mehr arbeiten kannst aus gesundheitlichen Gründen, dann passt, aber du hast genau die gleiche Lücke, wenn du BU bist wegen Alters. Mit 67 bist du BU wegen Alters und die Lücke ist genau die gleiche wie hier. Können wir auch lösen. Jetzt können wir gerne aus dem Budget nehmen, weil wir haben hier noch 250 € übrig.
Und das
Ja?
Altersvorsorge direkt mitverkauft.
Ja, ganz genau.
So, Leute, ich hoffe, bei euch knallt es jetzt Berufs- und Fähigkeitsversicherung und Altersvorsorgeverträge. Dieser exzellenten Ausführung von Philipp. Ich glaube, so einfach wird es dann aber wahrscheinlich doch nicht werden, weil es erfahrungsgemäß in der Beratung beidseitig doch noch so Mythen gibt, die sich wirklich, wirklich, wirklich hartnäckig halten. Also auf Kundenseite, aber auch irgendwo auf Beraterseite. Eine Seite, Sache, die mir zum Beispiel schon mal einfällt, ist, du sagst, dass okay, von 40% deines Einkommens leben, ne, voller EMR. Die musst du aber auch erstmal bekommen. Das ist ja auch so das Ding. Ist ja auch nicht so easy, die zu
Ja.
bekommen. Also eigentlich ist es mehr als diese 60%, die du absichern musst. Erste Frage an dich, Philipp, was ist so deine Empfehlung? Was sollte der Kunde wirklich absichern? Seine tatsächlichen Ausgaben, 70% vom Netto, 80% vom Brutto. Was ist so deine persönliche BU-Expertenempfehlung, dass man da mit dem Kunden ordentlich ins Gespräch gehen kann? Und dann direkt die Folgefrage: Was fällt dir so an Mythen über die BU ein? Was hast du da, was sind so die krassesten Geschichten, die du da gehört hast, die definitiv nicht stimmen, aber sich hartnäckig halten?
Okay, alles klar. Also ich bin immer für Ausgabenabfragen halt, deswegen heißt mein Konzept auch Ausgabenabsicherung. Es hat den großen, großen Vorteil, dass du halt einfach in Stein meißelst, was die Ausgaben sind in Höhe und Laufzeit. Ja, und da können verschiedene Dinge passieren. Und das ist gerade jetzt bei Selbstständigen. Selbstständige müssen ja immer 100% alles absichern, weil die halt nichts bekommen vom Staat und gar nichts. Aber da ist es oft so, dass die halt sagen, okay, aber meine Anwaltskanzlei, die wird dann die habe ich mit 55 abbezahlt und dann ist die auch Geld wert. Ja? Und wenn du jetzt dann dem Anwalt sagst, okay, alles klar, du bist noch jung und so weiter, aber du brauchst jetzt schon, weil du so hohe Ausgaben hast, halt für die Kanzlei und so, musst du irgendwie 7000 € versichern. Ja? Dann lass doch diese 7000 € für die Kanzlei und alle Ausgaben, die du da hast, nur bis Endalter 60 machen, weil dann kostet sie nur die Hälfte, als wenn du sie bis 67 machen könntest. Jetzt kannst du Pi mal Daumen merken, eine BU bis 60 kostet die Hälfte von der BU 67. So. Und wenn du dann sagst halt, okay, die Ausgaben sind 7000 €, müssen wir versichern, geht überhaupt nicht anders, aber halt in der Laufzeit können wir kürzer gehen, weil du sagst, du hast diese Ausgaben nur bis dahin, alles fein. Dann haben wir auch die Ausgaben für dich und deine Kinder. Deine Kinder, wann verdienen die selber Geld? Also brauchen wir die Ausgaben bis dahin in der Höhe und so weiter und so fort. Weil was sonst passiert, wenn du sagst, was verdienst du? Dann sagt er 12.000 €. Und dann sage ich, okay, alles klar, du musst dir 8.000 € absichern mindestens. Und dann sagt er, was kostet das? Dann sagst du, kostet dich halt 400 € im Monat. Dann sagt er, ah, weißt du was, ich komme mit 2.000 € auch ganz gut klar, ich bin sparsam. Und dann musst du sagen, glaube ich dir jetzt oder glaube ich dir nicht, aber ich kann es leider nicht belegen. Wenn ich die Ausgaben abfrage, dann ist es ein Stein gemeißelt und ich kann sagen halt, Alter, wir können jetzt nicht auf 4.000 € gehen. Du hast 8.000 € Ausgaben. Die müssen jetzt abgesichert werden. Zumindest bis dahin, bis du deine Praxis oder Anwaltskanzlei oder was du auch immer hast, ausfinanziert hast. Und danach kannst du auch alles weglassen, weil dann kannst du, wenn du Bock hast, das Ding verkaufen und hast eine neue Einnahmequelle. Das ist dein unternehmerisches Risiko, wie du es einschätzt. Mach das, wie du willst.
Ist
Ne?
eigentlich
Also
die geile
immer
Perspektive.
Ausgaben.
Das ist eigentlich eine geile Perspektive. Ich habe mit meinen Leuten bisher immer von Einkommensabsicherung gesprochen, was ja auch irgendwie stimmt. Aber ich finde persönlich, der Begriff Ausgabenabsicherung beschreibt es viel, viel eher. Also
Ja, und der hat auch so viele Ansatzmöglichkeiten, Digi. Also das ist dann auch so, stell dir vor, du hast einen Einvertragskunden, der hat nur ein Kfz bei dir. Du hast irgendwo einen Bestand gekauft und sowas halt und da sind dann ein paar so Typen drin, die halt nur das haben halt. Und dann beim nächsten Mal, wenn Kfz ist, dann machst du denen das Kfz neu. Dann kannst du die anschreiben und sagen, du pass auf, du vertraust mir ja bei den Ausgaben, die du für dein Auto hast, total, ne? Du glaubst, ich mache das gut und so. Ich wette mit dir, dass deine anderen Ausgaben wahrscheinlich nicht passgenau abgesichert sind, sondern eher so halt Larifari-mäßig. Und wenn du dann sagst, halt, okay, höre ich mir mal an, sagst du kostenlos und sowas, ich verkaufe dir erstmal nichts und sowas, ich möchte nur mit dir über deine Ausgaben mal reden in dem anderen Bereich. Na? Und wenn der eine BU hat und nicht bei dir, dann ist ein fieser Jedi-Trick halt, den du anwenden kannst. Da sagst du halt dann, pass auf, ich werde mit dir um Snickers halt, dass ich erraten kann, wie du damals beraten wurdest. Und zwar kam der Typ und hat gesagt halt so, hey, du brauchst eine BU, weil du hast einen Beruf und so, ist klar. Was verdienst du? Und dann hast du gesagt halt irgendwie das. Und dann sagt er, ja, du musst 60% vom Brutto auf jeden Fall absichern bis Ende aller 67. Das Ganze mit 5% Beitragsdynamik wegen Inflation. Bam. Und dann sagt er, genau so war es. Und dann sagst du, und jetzt pass auf, das weiß ich, weil du damals nicht beraten wurdest, dir wurde was verkauft. Hast du mal Bock auf eine echte Beratung? Was glaubst du, sagt der Typ halt, weißt du? Der hat doch null Vertrauen mehr in den alten Typen halt und vertraut jetzt dir, weil du weißt, wie es geht. Und dann machst du die Ausgabenabsicherung, fragst nach den Ausgaben und sagst, okay, dann siehst du hier schon mal, die Ausgaben hast du gar nicht bis 67, da zahlst du zu viel. Aber du musst sie höher absichern, weil du die Ausgaben jetzt hast. Und hättest halt ein Riesenproblem im Leistungsfall. Und das kannst du dann aufklären alles und kannst dann aus anderen Ausgaben, die du schon abgesichert hast, fürs Haus, für die Pflege, für was auch immer, kannst du da dann halt das immer erweitern bis hin zur Altersvorsorge.
Voll
Ja.
geil. Leute, merkt euch auf jeden Fall den Begriff Ausgabenabsicherung. Ich glaube, das kommt beim Kunden richtig, richtig gut an. Und wenn man das Ganze realistisch rechnet und tatsächlich die Ausgaben, die ja jemand hat oder haben sollte, mit reinrechnet, also auch zum Beispiel die Altersvorsorgeaufwendungen, weil wenn jemand sagt, ich habe nur 1000 Euro im Monat Ausgaben, hat aber keine Altersvorsorge, und hat, keine Ahnung, nicht mal eine eigene Wohnung oder so, dann wird er mit 1000 Euro Büro auch nicht weit kommen. Also
Ja, ist so, ist so.
achtet bitte darauf, dass ihr mit dem Kunden die Ausgaben, die er hat, absichert. Und falls ihr so wichtige Themen wie eine Altersvorsorge noch nicht habt, packt die in die BU-Berechnung auf jeden Fall mit rein. Dann habt ihr eine ordentliche Ausgabenabsicherungsplanung und da wird jeder Kunde euch wahrscheinlich dankbar dafür sein, oder Philipp?
Auf jeden Fall. Also das ist auch so, dass ich teilweise Kunden habe, die haben dann halt zwei, drei Verträge so, eine BU bis Endalter 67 für die Ausgaben halt, die sie selber haben, eine kleine BU für die Ausgaben, die sie für die Kinder haben, halt, die bloß bis Endalter 60 geht und dann eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Grundfähigkeitsversicherung fürs Haus, so für die Ausgaben vom Haus. Ja, und dann, wenn dann jemand kommt und sagt, wieso läuft die BU jetzt hier mit dem Mini-Beitrag bloß bis 60? Und dann sagen die, das sind die Ausgaben für meine Kinder, passt so als Maul. Also die verteidigen dann halt den Bestand für mich. Ja,
Ja.
und das ist dann natürlich extrem cool. Und im schlimmsten Fall kann es dir passieren, dass dann der sagt halt, aber die BU kann ich günstiger. Und dann kündigt er halt einen von den Verträgen, die du gemacht hast, da raus und der Rest ist noch da halt. Ne? Also es ist wie bei der Altersvorsorge, sollst du ja auch alles in verschiedene Körbchen packen und sowas. Bei der Arbeitskraftabsicherung setzen wir alles auf BU, immer im gleichen Maßstab, alles bis Endalter 67, alles mit 60% vom Brutto und so weiter und so fort. Und das funktioniert an der Stelle halt. Ist nicht individuell, so wie wir es
Also
sagen.
der klügste Ansatz ist zu berechnen, welche Ausgaben der Kunden hat, wie lange er diese Ausgaben hat und den BU-Schutz dementsprechend anzupassen. Was mir jetzt gerade zum
Ganz
Beispiel
genau,
einfällt, sind
ganz
Ausgaben
genau.
für die Kinder. Die Ausgaben für die Kinder werden ja wahrscheinlich nicht immer bei 2000 Euro im Monat
Ganz
bleiben,
genau.
wenn man 4 Kinder hat, sondern das hört irgendwie in 10 Jahren auf. Dann wäre es ja klug, einen Vertrag zu machen, der die Ausgaben der Kinder mit berücksichtigt und einen zweiten Folgevertrag noch mit
Ganz
dazu,
genau,
wo
ganz
die
genau.
Ausgaben der Kinder nicht berücksichtigt sind. Das ist
Ganz
eigentlich
genau. Und weißt du, was auch noch so geil ist? Weil wenn du dann sagst, das sind die Ausgaben für die Kinder, dann sprecht ihr irgendwann bloß noch für die BU für die Kinder. Und das muss dann das Bestmögliche, der bestmögliche Schutz sein. Da wird nichts gemacht dran. Und wenn du dann einen Handwerker hast, der sich's eigentlich nicht leisten kann, dann macht er eine BU bis 55 für die Ausgaben für die Kinder, aber trotzdem als BU. Und der dann die Möglichkeit, wenn er dann, wenn es ihn erwischt, dann muss er das Geld ja nicht für die Kinder nehmen, aber er kann eine Umschulung finanzieren, weil bei einer Umschulung bekommt er ja dann immer noch so 50% von seinem alten Gehalt weitergezahlt. Pi mal Daumen. Und kann dann das aufstocken mit dem, was er damals für die Kinder abgeschlossen hat. Und für sich selber konnte er sich nur eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung leisten, die erst leisten würde, wenn er halt echt nicht, überhaupt nicht mehr arbeiten könnte. Aber er schafft es dann durch die Zeit durch, weil du damals dran gedacht hast. Das ist so cool.
Ich glaube, das macht den Verkauf auch irgendwie ein bisschen emotionaler. Also, das ist
Absolut. Das,
nicht
das
nur so, sicher dann 80% von deinem Einkommen bis 67 ab, weil das Lehrbuch das so sagt, sondern
ja.
da gibst du dem Kunden auch ein Gefühl dafür, hey, hier geht es darum, dass du dir dein Leben leisten kannst, und zwar in dem Maße, wie du es dir Leben leisten wollen wirst.
Ja,
Ne?
genau. Und du hast die Kinder mit drin halt, du hast die Immobilie vielleicht mit drin oder sowas, der weiß genau, wofür es macht.
Ja.
Und wenn du halt da so verschiedene Konzepte aufzeigst, Das reicht schon aus, dass du eben nicht mehr diskutieren musst, welche Tarife nimmst du jetzt am Ende. Da die Diskussion gibt es gar nicht mehr. Und das sind auch Sachen halt, wenn ich zum Beispiel an Schüler denke oder Studenten, ja, da ist es so, dass dann ganz oft, da weiß jeder, Nachversicherungsgarantie ist so asozial wichtig, ja. Aber das Ding ist halt, wenn du bei einem Schüler dann sagst, ja, mach mal 500 Euro, weil mehr kann ich sich nicht leisten, und die Nachversicherungsgarantie ist dann prozentual begrenzt auf 100%. Dann bist du ja angeschissen, also bei 1000 Euro Schluss. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel, das war eine Sache halt, die ich sofort gemacht habe bei der Vorfinanz, bei Ascor, das ist ja so ein Vergleichstool, wo du halt BU-Tarife zum Beispiel vergleichen kannst, aber auch alle anderen Tarife. Da habe ich 80 neue Kriterien eingeführt, die halt in der Beratung helfen. Und da sind dann Sachen drin, du kannst da nachschauen, wer fragt bei Psyche nach 3 Jahren, wer fragt nach Drogenkonsum und wer fragt nach Behandlung wegen Drogenkonsum, wer fragt nicht nach Beschwerden und so weiter und so fort. Und da ist auch drin zum Beispiel, wer fragt bei Nachversicherungsgarantien nach einer prozentualen Begrenzung, wer hat bei Nachversicherungsgarantien eine prozentuale Begrenzung, wer hat eine Summenbegrenzung und wo liegt die und so weiter und so fort, dass du eben nicht da irgendwie den Leuten was versprichst und sagst, das regeln wir nachher über die Nachversicherungsgarantie und dann ist da bei 1000, 2500 Euro Schluss. Ja? Das kannst du darüber lösen. Und wenn du an sowas dann denkst und sagst, hey, lieber Schüler, finde ich so und so cool, wir müssen den und den Tarif machen, weil in der Nachversicherungsgarantie, da haben die meisten Verträge das Problem. Dann denkt er sich, wie krass ist der Typ? Sowas, also ich sehe in den Highlight-Blättern immer nur 50% und das ist wichtig und das ist wichtig. Davon habe ich noch nie gehört. Und wenn du jetzt einen Medizinstudenten hast oder einen Studenten, der später mal viel Geld verdienen wird, wenn du bei dem eine BU machst mit 2000 Euro, dann hört die Nachversicherungsgarantie meistens bei 2500 auf, bei manchen bei 3000 Euro. Und das wäre ja dann auch Kacke. Deswegen mach doch da dann zwei BUs mit 1000 Euro anstatt einer mit 2000, weil dann hast du zum einen jedes Mal, wenn du eine Nachversicherungsgarantie ziehen kannst, kannst du ja immer nur 500 Euro auf einmal ziehen. Das sind sie alle begrenzt eigentlich. Und so kannst du dann jedes Mal 1000 Euro auf einmal ziehen und du hast auch die doppelte Höhe der Nachversicherungsgarantie. Also wenn du den einen Vertrag bis 2500 Euro erhöhen kannst, kannst du den anderen auch. Also kannst du insgesamt auf 5000 Euro erhöhen. Und bei so einem Konzept sagt dann auch jeder Student, wie geil ist das denn? Das muss ich unbedingt weiter erzählen, wie cool der Typ ist. Ja?
Jetzt kommen wir allerdings zum zweiten Punkt der Frage, weil eine Sache, die sich da hartnäckig hält, ist, wie gesagt, Mythen, die sowohl auf Vermittler als
Ja,
auch auf
gerne.
Kundenseite sich halten. Und so, was mir jetzt spontan zum Beispiel einfällt, macht niemals zwei BU-Verträge beim Kunden, weil sonst hast du im Leistungsantrag doppelte Arbeit und es kann sein, dass der eine Antrag angenommen wird, der andere nicht. So.
Ja, kannst du so und so sehen halt. Du kannst sagen halt, wenn er nur einen Vertrag hat und der wird angenommen, dann ist es blöd, wenn du zwei Verträge hast und nur einer angenommen wird. Aber umgekehrt kann es auch sein, dass du einen Vertrag hast und der wird nicht angenommen im Leistungsfall und dann ist es anders besser. Das Ding ist, im Leistungsfall, also es gibt Leistungsfälle mit 12 Verträgen oder sowas, gab es alles schon. Ja, und tatsächlich würde ich bei einem Medizinstudenten auch 4 Verträge machen, dass der dann insgesamt halt jedes Mal um 2000 Euro erhöhen kann und dass er dann insgesamt mal auf 8000 Euro erhöhen kann oder sowas. Weil der muss da ja hin, ehrlich gesagt. Aber im Leistungsfall wird es dann so ablaufen, dass du halt sagst, okay, das sind 4 Versicherer. Und dann sagst du denen eben halt, okay, alles klar, liebe 4 Versicherer, wir sind jetzt zu viert hier oder beziehungsweise zu fünft in einem Boot und wir versuchen, diesen Leistungsfall irgendwie wieder zu bekommen. Gibt es jemanden von euch, der gerne hier die Führung übernehmen würde, weil er selber prüfen möchte? Und gibt es bei den anderen vielleicht welche, die sagen, ich habe keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen will halt, sondern ich möchte einfach mich dann dranhängen an die Entscheidung. Ne? Und so kannst du dann eben regeln und dann übernimmt einer die Führerschaft und übernimmt dann die ganze Prüfung und alle anderen hängen sich dann an diese Entscheidung dran und sparen sich dann die Leistungsprüfung. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann zwei sagen halt, wir werden gerne die Führung übernehmen, ich möchte nicht, dass der andere das entscheidet, weil ich das nicht aus der Hand geben möchte. Kann auch sein, dass keiner die Führung übernehmen will. Aber im schlimmsten Fall ist es so, dass du halt alle Dokumente einfach viermal kopieren musst und dann weiterreichst, weil am Ende ist es so, dass ja jeder das Gleiche wissen will. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es wirklich ein riesen, riesen Problem ist, dass mehrere Versicherer dann an Bord sind, sondern also der große Vorteil ist eigentlich tatsächlich, dass du am Anfang ein super geiles Konzept bietest. Und wenn wir uns alles nochmal halt irgendwie vor Augen führen, dann ist es ja so, dass du, also wir wissen ja, jeder Vierte wird berufsunfähig. Und wenn wir davon ausgehen, dass es so stimmt, jeder Vierte wird berufsunfähig, dann bedeutet das, drei von vier werden nicht berufsunfähig. Und dann hast du in drei von vier Fällen hast du dann halt vier Versicherer und hast eine geile Lösung, die flexibel ist, die immer flexibel reagieren kann, weil du bei den Nachversicherungsgarantien dann höhere Nachversicherungsgarantien ziehen kannst oder weil du insgesamt höher gehen kannst. Und dass der Leistungsfall eintritt, das ist dann eben auch nur bei einem von vier und auch da kannst du es dann regeln. Deswegen alles gut an der Stelle.
Also, wenn ich das richtig raushöre, ist es unter Umständen sogar klug, mehrere Anträge bzw. mehrere Verträge zu machen, weil du dann wirklich strategisch für den Kunden planen kannst. Und was ich da auch so ein bisschen raushöre, ist, du wirst nicht mehr vergleichbar mit anderen
Ja,
Vermittlern.
ist
Das ist nicht
so.
mehr so, dass du den einen Vertrag durch den anderen ausgetauscht kriegst, weil du ihm wirklich ein BU-Konzept angeboten hast und nicht einfach nur einen BU-Vertrag.
Also gerade wenn du Studenten als Zielgruppe haben möchtest, dann hast du ja das Problem, dass da große Vertriebe sind und viel Geld reinballern, dass die da Vorträge halten dürfen und die alle abgrasen. Wenn du bei Studenten dieses Konzept machst, dass du sagst, wir machen da zwei Verträge, damit du später flexibler bist, haben die das so noch nie gehört, hat denen auch der Vertrieb nie gesagt, dass das geht. Ja, aber die erkennen sofort, dass es sinnvoll ist, weil du dann jedes Mal um 1.000 Euro erhöhen kannst und die doppelte Höhe hast. Wenn du ihnen dann sagst, und da dann bitte drauf schauen, da gibt es Vorlagen auch bei der Vorfinanz, aber das findet ihr woanders auch halt, dass du eine Tippgebervereinbarung mit denen machst. Ja, und sagst halt, lieber Student, hast du vielleicht andere Studenten halt, denen du das Konzept weiterempfehlen möchtest? Oder ist es vielleicht so, lieber Student, dass du wie so ein Asozialer auf Europaletten schläfst halt und alle nur ein paar IKEA-Möbel bei dir im Zimmer stehen hast und eigentlich es ganz geil findest, wenn du nebenbei ein bisschen was verdienen könntest? Dann soll er bitte halt Tippgeber für dich machen halt und dir Leute zuführen und das sind dann wieder Studenten halt. Na, und so kannst du dann halt über ein geiles Konzept, das er so noch nie hatte, aber das so einfach ist, dass er es versteht, kann er es dann anderen Kumpels halt weitererzählen, also anderen Studenten und du kommst in eine Zielgruppe rein, in die du halt über das große Rad nie reinkommst, was schon besetzt ist.
Ja, an sich finde ich das ja auch super, super geil, weil wenn du einmal so einen Ansatz gefunden hast, dann kannst du ja erstens natürlich mit der Wichtigkeit von dem Thema BU argumentieren. Aber es gibt ja auch Stand jetzt zumindest noch auch etliche Möglichkeiten, sich Unterstützung in Form von Krankenkassenzuschüssen oder sonst irgendwas zu holen,
Ja,
die
ja.
tatsächlich sogar noch mal günstiger machen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Markt das Thema schon irgendwie gerne haben möchte und das gerne auch pusht und die Wichtigkeit davon erkannt wird. Aber trotzdem ist es so, dass nur 25 bis 30% der Menschen insgesamt überhaupt BU-versichert sind. Okay, ein Drittel kann sich vielleicht
Es
nicht
sind viele,
leisten,
viele
aber
Vorteile. Also
ja.
nicht die, die es sich leisten können, da können wir dann, wenn wir sagen, halt, lass das Konzept so machen, dass du nur die Ausgaben für die Kinder, die dann am wichtigsten sind, bis Ende Alter 55. Die machst du mit einer BU. Für dich selber würdest du umschulen und so weiter, machen eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Dann ist es viel, viel günstiger, kann sich leisten. Also das kriegen wir auch hin. Es sind eigentlich nur die zu krank sind, wo es richtig schwierig ist.
Ja.
Und deswegen sollte man halt so früh wie möglich absichern halt. Ne? Aber es gibt halt noch so viele Vorurteile und das ist eben dieses Ding. Also dieses, die leisten nie, haben wir jetzt, glaube ich, schon weg. Ne?
Ja.
Also das ist absolute Käse. Die würden dann im Leistungsfall behaupten, dass du was anderes arbeiten sollen, können
Ja,
würdest und
ja,
sowas. Ist auch Quatsch, gibt es auch nicht. Das ist die abstrakte Verweisung, die hat keinen Vertrag mehr. Und selbst da wäre es schwierig tatsächlich, weil du brauchst ja gleiches Ansehen und so weiter und so fort. Ja, wenn du wieder anfängst zu arbeiten, dann ist auch nicht, dass sie so sagen können, halt, ja, jetzt arbeitest du wieder, du bezahlst nicht mehr. Auch da gibt es halt Sachen, wenn das Ansehen nicht das gleiche ist halt, ja, dann müssen sie trotzdem weiterleisten, auch wenn du das gleiche verdienst wie vorher. Also wenn du jetzt dann, ich sag mal, vorher Feuerwehrmann warst und danach wirst du Versicherungsvermittler, dann kann ich dir sagen, dass das Ansehen als Versicherungsvermittler nicht so geil ist wie das vom Feuerwehrmann. Deswegen, selbst wenn du als Versicherungsvermittler dann mehr Geld verdienst als Feuerwehrmann, muss die BU weiterzahlen, weil es kein Verweisungsberuf ist, weil das Ansehen nicht das gleiche ist. Also alle diese Verweisungsfälle, die du kennst, wo sie sagen, dann sagen sie, du arbeitest als Pförtner, kannst du vergessen, weil es geht übers Ansehen wahrscheinlich nicht halt. Es wird dich höchstwahrscheinlich unterfordern, der Pförtnerjob und so. Also, das ist alles Käse halt. Das ist alles nicht möglich. Das Thema mit im Büro, das hatten wir auch schon halt. Und was auch, was, oh was Gott, was so geil ist, ist, jetzt bin ich ja jung und gesund, das mache ich später. Dann nehme ich mir
Ja,
mal.
ja.
Also da ist dann halt so, dass ich sage, ey geil, weißt du was, du hast es zur Hälfte verstanden. Du hast es einfach schon zur Hälfte verstanden. Das ist sehr, sehr gut.
Ja.
Mach's jetzt aus folgenden Gründen. Erstens, du bist jetzt jung und gesund, bedeutet bessere Annahme, niedrigere Beiträge. Ja? Also du hast einen höheren Cashflow und eine bessere Annahme. Zweitens, wenn du es jetzt schon versicherst, bist du jetzt schon versichert. Ja? Also, wenn jetzt was passieren sollte, dann bist du halt geilerweise schon versichert. Und viertens wäre halt der Punkt, wo ich sage, bedeutet wieder nicht, dass wir betrügen können, dürfen, wollen und sowas. Aber sobald du den Vertrag hast, beginnt die Verjährungsfrist zu laufen und nach 10 Jahren bist du halt raus aus allem. Deswegen, wenn du Angst hast, im Leistungsfall sagt der Versicherer dann, da steht ein Schnupfen vor 12 Jahren. Was nicht geht, ist klar, ne? Aber die Angst ist da. Dann finden die irgendwas in der Krankenkasse, in der Akte, was der Versicherer, was der Arzt damals abgerechnet hat und es nicht stimmt. Und dann gibt es Riesenprobleme. Ja, aber wenn du es jetzt mit 16 abschließt, den Scheiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vor 26 BU wirst, ist super gering. Ja? Und deswegen mach's jetzt. Und wenn du dann mit 30 Leistungsfall wirst, dann sagt der Versicherer, oh, der Vertrag ist älter als 10 Jahre, wir prüfen keine VVA mehr, sondern wir prüfen bloß noch, passt es mit der Tätigkeitsbeschreibung? Okay, hier ist dein Geld.
Ja,
Na, also das nimmt denen auch eine Riesenangst, deswegen so früh wie möglich machen. Da würde ich das schon immer bringen. Na, mit den 10 Jahren.
das sind auch sehr, sehr geile Argumente. Also ich habe das tatsächlich auch für Zielgruppe Studenten, haben wir einen eigenen Videokurs gemacht, da habe ich das mal ausgerechnet. Wenn du davon ausgehst, dass ein 20-Jähriger, keine Ahnung, sage ich mal, 40 Euro im Monat bezahlt als Student, und dann machst du es in 10er-Schritten, in 10 Jahresschritten, ja? Mit 30 zahlt er dann schon 60 Euro im Monat, mit 40 zahlt er dann meinetwegen 80 Euro im Monat, und so weiter. Wenn du das alleine ausrechnen würdest, nur 20 Euro mehr im Monat, was durchaus auch mehr sein kann, je nachdem, wie die Krankheits- oder Gesundheitshistorie ist, dann bist du beim Abschluss mit 20 über die gesamte Laufzeit immer noch wesentlich günstiger, als wenn du es mit 30 abschließt. Nur diese 20 Euro im Monat Unterschied. Also alleine schon, dass das Klügste ist, das frühestmöglich abzuschließen, weil du über die Gesamtlaufzeit den günstigsten Preis bezahlst. Nicht nur monatlich, sondern auch die Gesamtausgabe, die du hast. Und dann kommen natürlich noch extrem viele Vorteile, wie du es gesagt hast. Du bist schon versichert, wenn was passiert. Verjährungsfrist. Ja, und du musst dir einfach nie wieder Gedanken in der Zukunft darüber machen, weil du das Thema für dich einfach gelöst und geklärt hast. Und wenn in Zukunft irgendwas passiert, wo du nicht sofort BU wirst, was dir aber später die Annahme erschweren würde, dann ist es ja auch erledigt. Ne?
Ja, eben. Das
Okay.
ist genau das Ding halt, ne?
Was fällt dir zum Thema Einwandbehandlung ein in Bezug auf BU? Weil sicherlich wird der ein oder andere Kunde auch solche Dinge da nochmal reinsprechen. Natürlich, klar, Mythen, okay, was weiß ich,
Ich
VVA,
versuche, also
irgendwas, aber
ich.
hast du da irgendwie eine Vorlage für eine Einwandbehandlung für die BU?
Ja, also wenn ihr auf der Seite vorfinanz.de slash Vermittlerunterstützung-BU,
Ja.
da findest du nicht nur PowerPoints, die du wirklich dann editieren kannst in dein Logo und alles halt mit der Bedarfsermittlung für Schüler, Studenten, Angestellte, Beamte, Zeitsoldaten und alle möglichen Sachen, was Freiberufler, alles was gibt. Da findest du auch Marktvergleiche zur TU-Klausel, zur Grundfähigkeitsversicherung mit BU-Optionen, zu verkürzten Anträgen und so weiter. Da findest du auch alle Unterlagen zu meinen Webinaren, die ich so halte. Ja? Und das ein großer Part ist da immer die Einwandvorwegnahme. Ja, weil Einwandbehandlung, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Deswegen ist bei mir so, dass ich halt viele Sachen halt aktiv anspreche. Und das ist zum Beispiel das Ding mit dem Bürojob so, dass du eben dem Kunden sagst, du pass auf, wenn du kein Hai bist oder kein Axolotl, ja, dann kannst du Krebs bekommen. Und wenn du Krebs hast, Alter, dann kannst du in keinem Beruf mehr arbeiten. Ja? Und wenn die dann sagen, ja doch, nee, dann kann ich noch das und das und nee, kannst du nicht, du bist nicht mehr, die Konzentration ist weg und sowas, du bist da berufsunfähig. Und wenn du trotzdem arbeitest, dann bist du trotzdem berufsunfähig halt, weil das dann ja wieder diese Überobligation ist, weil du arbeitest, obwohl du aus gesundheitlichen Gründen das nicht machen solltest. Ja? Das bedeutet eigentlich Raubbau am eigenen Körper betreiben. Ja, und dann kriegst du halt trotzdem Geld, wenn du der Macher bist, der trotz Krebs halt arbeitet und so. Gibt es einen Leistungsfall tatsächlich von der Chirurgin halt, die hatte keine Familie, gar nichts und sowas und die hat gesagt, sie arbeitet einfach, bis sie stirbt. Und die hat dann aber halt die BU-Leistung weiterbekommen die ganze Zeit halt, weil sich der Arzt gesagt hat, du darfst nicht arbeiten halt. Und das ist eben Überobligation, weil der Versicherer das nicht verlangen dürfte. Also ich versuche da viel vorwegzunehmen halt eben durch so Sachen, dass ich erstmal das Budget abfrage halt durch die Geschichte und so. Da ist dann schon vieles da. Dass, wenn der mit Bürojobs kommt und sagt, dann, dass ich gleich vorneweg erkläre, auch ganz wichtig ist, wenn es um die Gesundheitsfragen geht, dass du den Kunden sagst: Okay, dein Arzt sagt, du bist gesund, aber das ist mir egal. Ja? Weil für den Arzt bist du dann gesund, wenn du gerade im Moment nicht behandelt werden musst. Der Versicherer prüft, ob in den nächsten 40 Jahren ein erhöhtes Risiko besteht, aufgrund von Vorerkrankungen, dass du BU wirst. Das ist eine ganz andere Denke. Der darf einmal prüfen, was in den nächsten 40 Jahren passiert. Der Arzt sagt, komm halt nächste Woche wieder, schaue ich mir neu an. Das darf der Versicherer nicht. Deswegen prüft er viel strenger und ganz, ganz anders. Der Arzt sagt, okay, du hast einen Bandscheibenvorfall. 80% der Fälle, da wird es wieder. Alles gut, mach ein paar Übungen, passt. Der Versicherer sagt, 20% sind ganz schön viel, Alter. Wenn es in 20% der Fälle nichts mehr wird, dann schließe ich es lieber aus. Also deswegen ist es halt so eine unterschiedliche Denke. Der eine muss schauen, komme nächstes Quartal wieder, rechne ich neu ab, finde ich ja geil. Und der andere muss schauen, was passiert die nächsten 40 Jahre, muss ich wegen dir ewig Geld blechen. Und das ist auch ein großer Unterschied, wenn du das gleich vorneweg erklärst, dann sind die Leute auch nicht so, dass sie sagen, wieso will er das jetzt wissen? Sondern dass du einfach sagst, ja, weil erhöhte Arthrosegefahr bedeutet, du wirst BU. Ja?
Okay.
Naja.
Philipp, ich merke während diesem ganzen Podcast, dass du wirklich für das Thema BU brennst. Und das finde ich auch sehr, sehr geil, weil das hat bei mir irgendwie so ein bisschen das Feuer entfacht. Vor allem, weil hier
Ja,
einige
ja.
Infos drin sind und drin waren, wo ich wirklich Brief und Siegel drauf geben kann, dass die meisten Zuhörer das wahrscheinlich nicht wissen. Und falls doch, herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr richtige Experten. Was würdest du sagen, ist der größte Vorteil im BU-Vertrieb? Weil bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass Vermittler immer sagen, du, auch wenn wir zum Beispiel Werbeanzeigen auf Leads schalten oder so, sagen sie, BU, lass das lieber weg, sobald da in der Gesundheitsfrage nur eine Sache ist, die nicht passt, ist super schwierig, verdienst du erst super spät Geld damit oder vielleicht auch gar nicht. Also die meisten Vermittler sehen eher einen Nachteil im systematischen Vertrieb von BU. Gibt es aus deiner Sicht Vorteile oder was ist aus deiner Sicht so der Vorteil, warum man BU-Vertrieb machen sollte?
Also kannst ja wirklich Menschen helfen, auch wenn du es nicht schaffst am Ende, kannst du Menschen helfen. Und du kannst eine unglaubliche Kompetenz aufbauen. Und das führt dir dann immer zu einer Kompetenzvermutung. Also ich würde im BU-Bereich halt, also ich weiß nicht, wie viel du mit Leads arbeitest halt, aber es gibt total leicht Leads zu erreichen, 50 plus im BU-Bereich. Und tatsächlich ist die BU-Versicherung mittlerweile Versicherer, da kannst du mit 66 eine BU abschließen für ein Jahr. Also das geht wahnsinnig nach oben. Du kannst mittlerweile in alle Alter rein noch BU abschließen. Und das, wenn du machst, ist natürlich super aufwendig und super krass. Ja, aber weil die Gesundheitshistorie natürlich krass ist und sowas halt und weil der wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren BU wird halt und deswegen da nochmal krass geprüft wird und so und du nicht viel Geld verdienst, weil die Laufzeit halt nicht lang ist. Also deswegen ist es eigentlich ziemlich doof so. Aber wenn du da dann sagst halt, du pass auf, du hast doch Enkelkinder, du hast doch Kinder, du hast doch, dann ist das ein super Aufriss, weil du bist der, der für ihn ein Problem gelöst hat, wo sich alle anderen nicht rangetraut haben. Also bist du mega kompetent auch in allen anderen Bereichen. Und diese Kompetenzvermutung, das geht ja so weit, dass wir Fußballspieler zu politischen Ereignissen befragen halt, weil wir denken, der kann gut Fußballer, also hat auch Ahnung von Politik. Und so ist es bei Versicherungen auch. Wenn du in BU der Crack bist und da sein Problem gelöst hast, dann ist alles cool. Und wenn du BU nicht vermitteln kannst, weil er zu krank ist und so weiter und so fort, dann frag immer, hast du Kinder? Und dann sagt er hoffentlich ja, weil sonst geht die Geschichte jetzt nicht weiter. Also er sagt halt, ja klar, habe ich Kinder. Und dann sagst du, okay, pass auf, das war jetzt gerade eine Journey, der war total scheiße, es war echt übel. Wir haben zusammen, sind wir durch dick und dünn gegangen, und es hat am Ende nicht funktioniert, dir eine BU zu verkaufen. War ein scheiß Gefühl, oder? Ja. Willst du das für deine Kinder vermeiden? Okay. Dann lass jetzt was machen mit einer Option, okay? Die sind 3 Monate alt, die sind 3 Jahre alt, egal wie alt die sind, wir bekommen irgendein Produkt hin, wo wir eine BU-Option reinmachen, dass die später eine BU einfach ziehen können ohne erneute Gesundheitsprüfung.
Vor allem, wenn du
Dann
das
hast du.
mit dem Begriff Ausgabenabsicherung kombinierst und dem Kunden einfach mal vor Augen führst, okay, für dich hat es jetzt nicht geklappt, aber wir können jetzt schon den Grundstein dafür legen, dass deine Kinder in Zukunft niemals ein Problem mit ihren Ausgaben haben werden, sondern dass ihr Lebensstandard im Sinne von, dass das, was sie zum Leben brauchen, gesichert ist, den können wir jetzt schon festhalten und du wirst der Grund dafür sein. Ich glaube, dann hast du auch nochmal einen emotionalen Punkt getroffen,
Mega.
was nicht nur den Verkauf, sondern auch die Empfehlungsrate und die wahrgenommene Qualität der Beratung erhöht.
Genau. Also du hast in der BU halt die wahnsinnige Wahrnehmung da draußen, dass er unglaublich wichtig ist und jeder eine braucht, aber auf der anderen Seite leistet sie nie. Und dieses paradoxe Verhältnis haben halt alle Leute dazu. Aber jeder weiß, die ist wichtig halt. Und deswegen würde ich halt schon, ich würde da in Leads gehen, ich würde da in Werbung gehen und so weiter. Weil du in keiner anderen Sparte so viel Kompetenz beweisen kannst und Menschen so aus der Patsche helfen kannst. Auch wenn du es bei ihnen selber nicht schaffst, kannst du dann immer noch sagen, halt, lass jetzt das Problem für alle, die du liebst, lösen.
Allem voran, vor allem wenn man sich jetzt noch mal ein paar Minuten zurückerinnert, im Podcast wurde ja auch gesagt, dass hey, Eigentlich ist das größte Problem nicht, dass man irgendwie in den Gesundheitsfragen was angeben muss, was der Kunde hat, sondern meistens, dass das nicht klar genug definiert wird, sondern dass der Risikoprüfer natürlich den Teufel an die Wand malt, weil er viel zu viel Interpretationsspielraum hat.
Ganz genau.
Also, wenn man das einmal, kann man ja heutzutage auch, ich weiß nicht, ChatGPT nutzen, um das richtig zu formulieren oder so. Aber wenn man sich bewusst macht, dass am anderen Ende nicht das Ganze irgendwie durch ein System gejagt wird und dann Haken dran dahinter gemacht wird, sondern dass ein
Ja.
Risikoprüfer dahinter steckt, ein Mensch, der verstehen muss, wie die Situation des Versicherungsnehmers ist, dass man dadurch auch natürlich nochmal die Chancen erheblich erhöht, dass der Antrag auch trotz einer Angabe, die positiv ist, durchgeht.
Ja, jetzt noch ein Wahnsinns-Lifehack, den ich dir mitgeben möchte, halt. Es geht dem Risikoprüfer darum, das Risiko dann zu minimieren, wenn er ein erhöhtes Risiko woanders sieht. Okay? Es kann jetzt sein, dass man eine Ausschlussklausel für das Zeug macht oder dass du einen Zuschlag gibst. Aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der einen erhöhten BMI hat und deswegen halt einen Zuschlag von 75% bekommt, mindestens ein Selbstständiger ist, wo du dann sagst halt, okay, bis wann sind deine Gerätschaften abbezahlt, bis wann glaubst du, dass du deine Firma verkaufen könntest? Und der sagt dann so 60. Ja, dann sagst du, okay, dann lass was probieren. Wir machen diese Versicherung bis 60 und du sagst dem Risikoprüfer, wir wollen den Vertrag bloß bis 60 machen. Das Risiko wegen BMIs erhöht sich doch aber erst in den Jahren 60 bis 67, weil dann die Krankheit mit Knochen, weil er so schwer ist und so weiter ist, kommen. Können wir da auf den Risikozuschlag verzichten oder ihn geringer machen? Und da sagen die meisten Risikoprüfer ja. Na? Dass du dann eben einfach das Risiko in der Laufzeit verkürzt, dann haben die nicht das Risiko, wenn er mit 60 BU wird, dass dann irgendwas passieren würde. Nee, mit 60 hört es auf. Und dafür kann er das Risiko, dann braucht er keinen Zuschlag dafür, weil es eben an der anderen Stelle schon gekürzt hat. Das geht auch immer. Na? Geht es nicht bei jeder Erkrankung, aber alle Erkrankungen, wo du sagst, das Risiko liegt im Alter. Kannst du sagen, okay, lass den Vertrag kürzer machen halt und dafür dann den Zuschlag weglassen?
Was mir jetzt gerade noch einfällt, mir ist noch ein Mythos
Ja.
eingefallen, nicht speziell zum Thema Büro, sondern es geht um Beamte, Soldaten, Polizisten und die Dienstfähigkeit. Gibt ja Vertriebe da draußen, die voller Überzeugung behaupten, wenn du Soldat bist, brauchst du keine Dienstunfähigkeitsklausel. Reicht, wenn du eine BU hast, weil wenn du dienstunfähig wirst, bist du meistens auch BU. Da gibt es einen großen Vertrieb mit vier Buchstaben, fängt mit D an, hört mit G auf, und die behaupten das voller Stolz. Was ist denn deine Meinung als Profi dazu? Wie stehst du zur Dienstunfähigkeitsklausel und wie siehst du die ganze Thematik?
Okay, alles klar. Also die Dienstunfähigkeitsklausel ist ein vereinfachter Zugang zur Leistung. Ja? Es gibt theoretisch keine Möglichkeit, dass du dienstunfähig bist, ohne berufsunfähig zu sein. Das stimmt tatsächlich. Weil du halt nach Paragraph 26 Beamtenstatusgesetz oder eben für Bundesbeamte Paragraph 44 Bundesbeamtengesetz dann dienstunfähig bist, wenn du in den letzten 6 Monaten 3 Monate dienstunfähig warst und in den nächsten 6 Monaten keine Aussicht besteht, dass du wieder voll dienstfähig wirst. Das bedeutet zum einen, es reicht nicht aus wie in der BU, dass du, wenn du 6 Monate BU warst, dann geht der Versicherer davon aus, dass du dauerhaft bist. Du musst dauerhaft nachweisen, dass du dienstunfähig bleibst in den nächsten 6 Monaten. Und das ist asozial schwierig, gerade wenn es bei psychischen Erkrankungen ist oder so. Ja? Also das ist echt schwierig. Dann ist es so, dass der Dienstherr sagen kann, das ist ja keine Dienstunfähigkeitsversicherung, sondern eine Amtsunfähigkeitsversicherung, wenn wir ganz ehrlich sind. Es geht darum, ob du im Amt noch irgendwo anders verwendbar bist. Und da gibt es zum Beispiel den Fall von einem Lehrer, der am Pausenhof mit dem Messer bedroht wurde vom Schüler, deswegen nicht mehr mit Schülern arbeiten wollte und sich dienstunfähig schreiben lassen wollte. Der Dienstherr hat gesagt, nee, du kannst ja noch im Forstamt arbeiten. Der Lehrer sagt, keine Ahnung, was ich da machen soll. Dann sagt er, aber im Paragraph 26 Beamtenstatusgesetz steht, du musst an Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, damit ich dich da verweisen kann. Ja, also Dienstunfähigkeit ist nicht so einfach, das zu bekommen. Aber es ist die passgenaueste Versicherung, die es gibt auf der Welt, weil der Leistungsauslöser ist die Ruhestandsversetzung. Ab Ruhestandsversetzung bekommst du dein Ruhegehalt und dann die Dienstunfähigkeitsrente. Also das passt, das matcht 100%. Und der Nachweis bei einer echten Dienstunfähigkeitsklausel, da gibt es halt so 5, 6 am Markt nur, ist eben die Ruhestandsversetzung und ein amtsärztliches Zeugnis, sondern ist es das gewesen. Das ist dann eine unwiderlegliche Vermutung, nennt der Jurist sowas. Und der Versicherer darf nicht mehr selber prüfen. Selbst wenn der Versicherer nachweisen würde, dass der Dienstherr gelogen hat oder betrogen oder sonst irgendwas, dann muss er trotzdem leisten, weil einfach die Dienstunfähigkeitsklausel so gestrickt ist, dass Ruhestandsversetzung und amtsärztliches Zeugnis ausreichen. Wenn du da Berufsunfähigkeit beantragst, dann musst du genau wissen, was du tust, weil der Versicherer erstmal sagen wird, ja, ist er dienstunfähig und nicht berufsunfähig. Also kannst du da Also brauchst du einen guten Anwalt, eine gute Unterstützung. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Vertrag über die Vorfinanz eingereicht hast, dann kannst du halt den Leistungsfallservice nutzen an der Stelle. Und die würden das dann auch managen. Das ist überhaupt kein Thema. Deswegen, wenn du jemanden hast, einen Beamten, der einen bestehenden BU-Vertrag hat und im neuen Vertrag mit DU-Klauseln einen Ausschluss bekommen würde, würde ich dazu raten, den alten Vertrag bestehen zu lassen. Aber jetzt einem Beamten davon abzuraten, eine DU-Klausel zu machen, wenn er es machen kann, ist halt auch gefährlich, weil der Neuhaus in seinem Buch sagt zum Beispiel, der Neuhaus ist immer auf der Seite der Versicherer, muss man aber auch wissen dazu, der sagt, dass ein Teil der Berufsunfähigkeitsprüfung bei Beamten der wäre, eben zu prüfen, ob er in anderen Ämtern verwendbar wäre, weil das ja seinem Berufsbild entspräche. Dem würde ich nicht folgen. Aber wenn du einen schlechten Anwalt auf deiner Seite hast und einen guten auf der anderen, dann hast du da echt dann, ich kann es nicht anders sagen, Scheiße am Schuh halt, weil du in dem Moment dann wirklich deine eigene Verweisung prüfen musst, wie ein Selbstständiger, die Umorganisation zum Beispiel. Ne?
Also das Ding, was ich mit der Dienstunfähigkeitsklausel habe, ist, ich verstehe das Ganze immer so. Klar kannst du die Leistung auch ohne Dienstunfähigkeitsklausel vielleicht irgendwie erzwingen. Hast aber wesentlich mehr Stress damit, hast wesentlich ja, wie soll ich sagen, mehr Aufwand und musst wahrscheinlich länger warten. Und bei mir ist vor allem die Zielgruppe Soldaten sehr, sehr präsent, weil wir mit Finanzsoldaten einfach die Zielgruppe treffen. Das sage ich den Leuten auch immer, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast im Leistungseintrag wirklich eine scheißschwere Zeit mit der Prüfung, weil was viele auch gar nicht wissen, die Bundeswehr ist gar nicht verpflichtet, Gesundheitsdaten zu privaten Zwecken auszugeben. Das heißt, wenn der Versicherer sagt, ich möchte gerne die Nachweise der letzten 5 Jahre deiner Gesundheitsakte haben und die Bundeswehr sagt, nö, geben wir nicht raus, dann kannst du als Soldat grundsätzlich erstmal gar nichts machen. Hast du aber eine Dienstunfähigkeitsklausel, brauchst du nur die amtlich anerkannte Dienstunfähigkeitsbescheinigung des Dienstherrn und dann ist das der Leistungsauslöser. Deswegen ist meine feste Überzeugung, gerade so Zielgruppen wie Soldaten, Polizisten, niemals ohne spezielle Dienstunfähigkeitsklausel rumlaufen zu lassen, egal ob es möglich wäre oder nicht.
Viel hilft viel. Ja, also ich bin da pragmatischer, weil ich glaube, ich könnte es. Das Lustige ist ja, was du ansprichst, halt so, dass die Bundeswehr das nicht rausgeben muss. Wenn du dann eine Dienstunfähigkeitsklausel mit Ausschlussklausel verkaufst, wie wollen die das jemals überprüfen? Ja. Also da gibt es auch Leistungsfälle tatsächlich halt, wo Versicherer versucht haben, dann eine Ausschlussklausel geltend zu machen. Aber der Leistungsauslöser ist halt einfach nur Ruhestandsversetzung, amtsärztliches Zeugnis. Und wenn es im amtsärztlichen Zeugnis nicht drinsteht, ist es deren Problem. Na? Ist auch wieder witzig. Aber das nur nebenbei. Bei Zeitsoldaten haben wir eher das Problem halt, da möchte ich ein Produkt entwickeln halt, das eine gestaffelte Karenzzeit hat. Na? Weil du ja das Thema hast halt, wenn du 4 bis 5 Jahre gedient hast, dass du dann halt 6 Monate 75% Anspruch hast und dann, wenn du jedes Jahr, dass du mehr arbeitest, dass du länger gedient hast, hast du dann 6 Monate länger, bis du dann nach 12 Jahren, glaube ich, 5 Jahre Anspruch hast. Und du hast den Eingliederungsschein halt, was auch eine geile Kiste ist und sowas. Also da ist ja das Problem nicht die Höhe der Versorgung, die du da bekommst als Soldat, wenn du entlassen wirst wegen Dienstunfähigkeit, sondern vielmehr halt die Laufzeit des Ganzen halt, ne? Und da müsste man ein Produkt entwickeln halt, aber da bin ich dran. Und da wird es wahrscheinlich so 2026 was geben dann für die Vorfinanz.
Sehr, sehr geile Sache. Philipp, zwei wichtige Fragen habe ich noch an dich, weil du hast ja auch schon selber gesagt, der BU-Markt, der entwickelt sich ja auch. Und wo man heutzutage sagt, okay, verzicht auf abstrakte Verweisungen, ist heutzutage gang und gäbe. Es war ja noch vor einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten halt eben nicht so. Deswegen ist ja überhaupt auch dieser ganze Shitstorm mit aufgekommen, dass es Leute gab, die eine BU hatten, dann aber keine Leistung bekommen haben, weil auf abstrakte Verweisung nicht verzichtet wurde. Ich glaube, es gibt in Deutschland jetzt keinen, der sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt wie du. Deshalb, was ist so deine Einschätzung? Wohin entwickelt sich der BU-Markt gerade? Was ist so die Zukunft von BU-Versicherungsvertrieb?
Ich bin da schon seit einigen Jahren sehr skeptisch halt, wo das hingeht, weil es wird auf der einen Seite immer besser. Also die Tarife werden immer leistungsstärker. Es kommen immer mehr Klauseln, die den Leistungsfall vereinfachen. Ich fände es besser, wenn der Leistungsfall vereinfacht werden würde. Und aber das packt halt keiner an, das Ding halt. Das ist einfach zu heikel, das Thema. Deswegen gibt es immer mehr so Krebsklauseln, Rollstuhlklauseln, Infektionsklauseln, AU-Klauseln. so weiter, die den Leistungsfall einfacher machen. Da gibt es immer mehr und da kommt auch immer mehr noch. Und auf der anderen Seite wird es aber auch immer günstiger für vor allem Akademiker, sodass sich Handwerker immer weniger leisten können. Deswegen, ich glaube, der Trend geht dahin, dass es irgendwann mal einfach in sich zusammenstürzt, halt so, weil du als für, bei den Akademikern keine Marge mehr hast und da Geld verdienen kannst und die Handwerker können sich es nicht mehr leisten, sodass ich hoffe, mit den Versicherern momentan Wege zu finden, den Vermittlern klarzumachen, dass es auch andere Lösungen als die Berufsunfähigkeitsversicherung gibt und dass wir Produkte brauchen, die schlechter sind als eine Berufsunfähigkeit. Zum Beispiel eine Lösung, die sagen kann, bitte schul jetzt mal um, sonst zahlen wir nicht mehr. Ja, weil bei der BU kannst du ja sagen, ich arbeite nie wieder, ich bleibe zu Hause, alles cool. Und die muss leisten. Und das finde ich halt asozial irgendwie halt, aber ist halt so. Und da bräuchten wir halt Produkte, die sagen halt, wir leisten im Rahmen einer Umschulung und dann erst wieder, wenn du überhaupt nicht mehr arbeiten kannst. Und dann können sich es auch wieder Handwerker leisten, weil die brauchen unbedingt Lösungen halt. Und was es momentan am Markt gibt, sowas wie Grundfähigkeitsversicherung, ist zwar irgendwie marketingtechnisch geil, hat aber null Bezug zum Beruf. Und deswegen ist es halt irgendwie problematisch, halt an der Stelle das als Alternative
Ich habe mal
darzustellen.
Insights von dem Versicherer bekommen. Und Versicherer sind, also der Versicherer, von dem ich das bekommen habe, ist brutal frustriert über die Grundfähigkeitsversicherung, weil dort die Stornoquoten, ich glaube, dreimal so hoch sind wie in der BU. So.
Ja, 100%, weil die irgendwann checken halt, was sie da verkauft bekommen haben. Weil erfolgreich vertrieben wird es in den großen Vertrieben, die dann immer sagen, ist eine BU-Lite hier raus. Und dann merken sie irgendwann, ist es gar keine BU-Lite, ist was ganz was anderes und vielleicht nicht mal das, was ich wollte. Ne? Dabei ist die Grundfähigkeitsversicherung an sich ein gutes Produkt, das auch einen Bedarf hat. Ja? Sind halt Ausgaben, die dir entstehen, wenn du irgendwelche Fähigkeiten in der Freizeit verlierst, weil du nicht mehr dein Haus selber putzen kannst, weil du nicht mehr im Garten irgendwas machen kannst, weil du bei Hobbys Hilfe brauchst oder weil, was
Also
weiß ich.
ich persönlich fand die Unfähigkeitsversicherung immer gar nicht so verkehrt, weil die halt nicht an den Beruf gebunden ist. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie nicht greifen kannst, dann ist es egal, ob du im Garten nicht greifen kannst oder ob du in der Fabrik am Fließband nicht greifen kannst, du kannst nicht greifen. So.
Verstehe ich komplett, aber das Ding ist, also wieder die Heizungstypen halt, da durfte ich dann helfen, die Teile die Treppe hoch und runter zu tragen halt, ja, und ein so ein Teil hat 280 Kilo gewogen. Und wenn du denen dann sagst halt, ey, bei der Grundfähigkeitsversicherung ist Heben und Tragen versichert, dann finden die das sehr, sehr geil. Aber was steht in den Bedingungen? Nicht 280 Kilo die Treppe runterschleifen, sondern 5 Kilo 5 Meter weit über einen ebenen Boden tragen. Da kommen die an im Leistungsfall und sagen halt, ich komme nicht mehr die Treppe runter mit dem 280 Kilo Teil. Und dann sagst du, ja, aber 5 Kilo, 5 Meter geht noch, oder? Ja, geht noch. Okay, dann keine Leistung, sorry. Ich fühle mich doch verarscht halt. Das ist das Ding. Ja, also die Lücke zwischen dem, was in der Vorstellung des Kunden passiert im Leistungsfall und dem, was wirklich im Leistungsfall passiert, in der Grundfähigkeit ist einfach zu groß.
Was ist denn aus deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach das beste Alternativprodukt zur Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn es nicht die Grundfähigkeitsversicherung ist? Also welche Alternativen haben wir als Vermittler denn und was ist denn auch so kundenfreundlich, dass er auch wirklich das bekommt, was er erwartet?
Kombination aus nicht aus Grundfähigkeit, aus Krankentagegeld und Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das ist die beste Kombination.
Warum?
Und das, naja, jetzt nimm mal einen Handwerker und der ist dann halt erstmal krankgeschrieben und sowas, dann kriegt er sofort und bekommt auch dann tatsächlich nach 42 Tagen dann halt sein Geld schon und erlebt es immer wieder regelmäßig halt, wenn er mal krankgeschrieben ist. Findet er geil. Dann kann er das Geld nutzen, um umzuschulen, eine Umschulung zu finanzieren. Und erst wenn er überhaupt nicht mehr umschulen kann, dann würde die Erwerbsunfähigkeitsversicherung leisten. Und das auch aus psychischen Gründen. Also da sind ja alle Krankheiten wieder eingeschlossen. Deswegen ist das sehr, sehr cool. Und die Kombination Krankentagegeld und Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist so grob ab Physiotherapeut bis hin zu körperlicher dann runter. Ab da ist es günstiger. Weil du hast ja auch ein geiles Ding, wenn dich jemand mal fragt, was kostet eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Den Akademiker kostet es 1,5 Jahresrenten. Okay? Über die Gesamtlaufzeit. Also ein Akademiker muss 1,5 Jahre BU sein, damit er alle Beiträge, die er über die Gesamtlaufzeit zahlt, wieder drin hat. Okay? Der Dachdecker Faktor 3, also 4,5 Jahre muss der BU sein, damit er alle Beiträge drin hat. Na? Und da ist es halt so, dass du, wenn du jetzt eine Berufsunfähigkeit verkaufst, dann lohnt es die Kombi zwischen aus Erwerbsunfähigkeit und Krankentagegeld ungefähr bis zum Physiotherapeuten halt nicht. Aber ab Physiotherapeut und schlechter, also wenn es dann runtergeht, Schreiner, Dachdecker und so weiter, Da lohnt sich es dann, weil da ist die Kombination aus Grundfähigkeit, aus Erwerbs- und Krankentagegeld günstiger, als es die Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist. Und er hat zwei passgenaue Versicherungen und mit dem Krankentagegeld hat sogar was, das er immer wieder mal erlebt, weil es immer wieder mal leisten wird.
Krankentagegeld finde ich ist sowieso essentiell. Gerade wenn man jetzt nicht irgendwie, was ich Lohnfortzahlung über 43 Tage hinaus hat oder sonstige Verträge. Also das sollte man sowieso irgendwie immer machen. Zum Thema Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung erinnere ich mich, gehört zu haben, dass es relativ schwierig ist, dass der Leistungsfall dort ausgelöst wird, weil du ja eine anerkannte Erwerbsunfähigkeit haben musst. Was ist da deine Erfahrung aus dieser ganzen Geschichte?
Sind wir jetzt einig, dass Psyche der Hauptauslöser ist in der Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, gell?
Wenn du das sagst, ja.
Ja, sind 30%.
Ja.
Ja, und dann haben wir mit Krebs auch nochmal so 20% und sowas halt. Also
Hm.
haben wir da auch wieder 50%, wo es egal ist, in welchem Beruf du arbeitest, wenn es 6 Monate andauert, bist du erwerbsunfähig.
Ja.
Ja, also wenn du wegen einer Depression morgens nicht aufstehen kannst, dann ist es scheißegal, in welchem Beruf du nicht gehst. Ja, du bleibst zu Hause und du bist dann eben erwerbsunfähig halt, genauso wie du berufsunfähig bist. Also die Schnittmenge ist bei akademischen Berufen bei 70% zwischen BU und EU und bei handwerklichen Berufen tatsächlich noch bei 50%.
Das ist krass. Dementsprechend, Leute, merkt euch, in Zukunft, falls eine BU nicht möglich ist, weil sie dem Kunden entweder zu teuer ist oder weil der Kunde zu krank für eine BU ist, zieht doch mal in Erwägung, eine Mischung aus Krankentagegeld und Erwerbsunfähigkeitsversicherung zu machen. Philipp, vielen, 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 vielen Dank. Das war ein extrem,
Voll
extrem
gerne.
spannender Podcast mit sehr, sehr deepen Insights. Ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, kann sich sowohl fachlich als auch vertrieblich noch eine Scheibe abschneiden. Jetzt wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, hey, ich wüsste sehr, sehr viel mehr, also wüsste gerne sehr viel mehr von Philipp Wenzel. Dein BU-Report, den du jetzt schreibst, wann wird denn der rauskommen?
Ich denke mal, irgendwann so im Dezember, denke ich mal, wird er dann downloadbar sein und ich nehme jetzt dann die Tage ein Hörbuch dazu auf, damit man sich es auch anhören kann. Und mein Träumchen ist, aber ich weiß nicht, wann das passieren wird, dass ich mir noch einen Anwalt schnapp und der dann die ganzen Haftungsthemen mit mir nochmal durchdiskutiert halt in dem Hörbuch dann so als Special Edition, vielleicht dann so zu Weihnachten oder so. Aber im ersten Step wird das einfach nur zum Nachlesen halt online downloadbar sein. Und das Hörbuch nehme ich dann selber auf, wo ich dann halt so ein paar Randnotizen vielleicht noch einspreche, die mir dann spontan einfallen, während ich
Ansonsten darüber
lese.
hinaus hast du ja noch Webinare erwähnt oder Videos von dir, die man sich da anschauen kann. Wo findet
Ständig,
man?
ey. Ja, also es gibt bei der Vorfinanz gibt's zum Beispiel den zertifizierten BU-Berater, den du machen kannst. Das ist ein sechsteiliger, ich glaube, ein sechsteiliger Videokurs mit mir, der dann über Bedarfsermittlung, Einwandbehandlung bis hin zu Zielgruppenorientierung, Zielgruppe finden und dann verschiedene Zielgruppen durcharbeitet. Da durchgeht, am Ende hast du halt ein geiles Zertifikat von mir unterschrieben halt. Ich meine, naja, sieht aber geil an der Wand aus auf jeden Fall. Und du hast was gelernt, hey, das ist ja auch nicht unwichtig. Und ansonsten ist es so, dass ich laufend Webinare mache tatsächlich. Also das ständig irgendwas, da musst du dann immer schauen, halt bei den in dem Online-Kalender von der Vorfinanz ist dann immer, kannst du dann schauen nach Berufsunfähigkeit und es wird dann meistens was von mir sein. Was jetzt neu anfangen nächstes Jahr, ist eine Reihe, wo ich dann immer in einem Webinar 1,5 Stunden lang Bedingungen durchlese. Einfach so, wenn du Bock hast, mal zu sehen, worauf achte ich und was ist bei Bedingungen wichtig halt und was überlese ich oder wo musst du darauf achten halt, wie kannst du unterscheiden und sowas. Für die ganz Kaputten unter euch, die halt vielleicht auch so ein bisschen sagen, halt, ich würde ja noch tiefer gerne mal eintauchen, um zu wissen halt, dass ich es dann selber machen kann. Na? Wenn der Kunde mich fragt, das kommt ja natürlich noch geiler, wenn du dann sagst, halt, schau mal, ich kann das selber nachlesen und da steht's. Dann ist das so das neue Ding, das ich da versuche zu machen, neben den ganz normalen Seminaren, Online-Webinaren und Zeug, was da immer so ist. Einfach mal schauen.
Sehr,
Oder
sehr
schreibt mich
stark.
einfach an.
Das heißt, an alle Vorfinanzvermittler, die schon Zugang haben, schaut doch einfach mal in der Online-Welt nach. Dort werdet ihr sowohl die Webinare als auch die Videos von Philipp finden. Jetzt haben wir hier natürlich aber auch noch ein paar Zuhörer, die nicht zu Vorfinanz gehören und die würde ich trotzdem gerne dafür belohnen, dass sie bis zum Ende dran geblieben sind und vor allem auch diesen
Yay.
Podcast regelmäßig und treu hören. Deswegen haben Philipp und ich uns in der Vorabsprache zum Podcast Folgendes überlegt. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, wenn sie dir geholfen hat und sie dir dabei ja, Inspiration gegeben hat und Unterstützung bietet, deinen BU-Vertrieb besser zu machen und deine Kunden besser zu beraten, dann hinterlass doch diesen Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, schick mir auf Instagram Screenshot darüber und dann kriegst du ab Dezember, sobald er fertig ist, den BU-Report von Philipp Wenzel von mir persönlich zugesendet. Philipp, gibt es noch einen abschließenden Tipp, einen abschließenden Satz, den du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest, was es ja, was das Leben als Vermittler mit BU besser, süßer, einfacher macht?
Oh Gott, ey, da sagst du was. Das Ding ist halt einfach, jeder hat Bedarf, jeder braucht es halt und es gibt keine andere Sparte halt, wo du so leicht Kompetenz beweisen kannst halt wie in der BU. Deswegen bleibt dran, macht es einfach und lasst euch nicht auf Diskussionen ein, halt, was der beste Tarif ist. Das ist eure Expertise, das müsst ihr wissen halt. Der Kunde muss in den ersten 2 Minuten überzeugt sein, dass ihr wisst, wovon ihr redet halt, indem ihr ihm einfach etwas sagt, das er so vorher noch nie gehört hat, aber das so einfach ist, dass er sofort checkt. Und das ist meistens über ein Konzept zu machen. Und das ist entweder die Ausgabenabsicherung oder du machst halt diese 2 Vertragslösungen halt mit der Begründung, dass die Nachversicherung gut passen oder sowas. Das sind so ganz, ganz einfache Lifehacks, die eigentlich jedes Mal funktionieren.
Sehr, sehr gerne. Philipp, vielen, vielen Dank. Leute, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode.
Bis dahin, mach's gut.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.